Aber steht es uns zu, über die ganz Jungen zu sprechen?
Was heißt, über die zu sprechen? Also ich frage mich einfach, ob es da...
Du kannst dich fragen, wo die bleiben.
Genau, das meinte ich.
Ja.
Also hat denn jemand Junges heute irgendwie noch den Anreiz, sich eine Kamera zu kaufen?
Wenn alte Leute über junge Leute sprechen und diese nicht kennen, ne? So. Hallo und herzlich willkommen bei Fotografie tut gut und bei Momente
deiner Geschichte.
Ja, ich bin von Fotografie tut gut.
Ich bin von Fotografie tut gut, super geil. Und wir haben noch einen Schmarotzer dabei, der sich immer durch alle Podcasts sammelt. Und
ich bin nur zufällig hier. Ich wollte nur eine Müllermilch trinken und auf einmal sitze ich hier.
Da ist der Matthias Jedrusig, die Schaufel. Wir haben eine ganz skurrile Situation gerade. Wir sitzen im Ramada-Hotel am Krummen Weg in Rating und trinken Müllermilch Banane. Es ist wirklich nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich habe wirklich Angst gehabt vor diesem Getränk, aber es ist okay. Und wir wollen unbedingt noch eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Und der Ben hat gerade total provokative Thesen gestellt. So, und da dachten wir, machen eine Sendung draus, weil es ist ja die Spezialität von Ben, provokative Thesen zu stellen. Deswegen, bitteschön.
Ja.
Und jetzt fangen wir an zu diskutieren.
man braucht ja manchmal auch einfach eine provokante These, damit man ins Gespräch kommt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir eben drauf gekommen sind. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber die Frage war am Ende jetzt, ne, wir haben es ja eben schon so zur Einleitung so ein bisschen gesagt, die Frage war ein bisschen, warum sollte man denn heute noch als junger Mensch, und mit jung meinen wir jetzt irgendwie wirklich so jugendlich im Bereich, im Weg zum Erwachsenwerden oder so, ne, da wo man sich vielleicht wirklich mal ernsthaft mit der Fotografie beschäftigt. Ja, also ein Neunjähriger, der wird jetzt nicht, da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass der jetzt irgendwie schon die mega krassen Fotos macht. Das wären Ausnahmetalente, ne? Aber alles, was so im Bereich jugendlich, junger Erwachsener ist, was gibt's da noch für einen Anreiz, sich wirklich eine Kamera zu kaufen in Zeiten von Smartphone, ja? Und spielt da vielleicht der analoge Trend irgendwie eine Rolle? Könnte das wieder ein Grund sein? Finden manche vielleicht darüber wieder in die digitale Fotografie und einfach mal die Überlegung, was passiert mit der Fotografie, ne? Weil, so ein bisschen finde ich die Frage schon interessant, auch dann wieder im Hinblick darauf, dass zum Beispiel Video immer wichtiger wird, ja? Und ich für mich zum Beispiel, ich habe mit Video eigentlich so gar nichts im Hut, ne? Ich habe meine Fotografie und den Podcast, wo ich über die Fotografie spreche. Wer will?
Ich glaube, danach mache ich eine Pause, sonst kommen die beiden nicht zu Wort. Ich glaube, dass gar nicht die Frage ist, ob die jungen Leute, sondern warum wir es nicht sehen. Also, weil was ich sehe, weil warum wir es auch vielleicht in Social Media nicht sehen. Und ehrlicherweise sind wir in die Frage eingestiegen vor, weiß ich nicht, 8 Minuten, weil ich gesagt habe, wo sind die alle? Ohne Mikrofon an. Und das hieß nicht, dass sie nicht da sind, sondern dass ich mir den jungen Input mehr wünsche. Und bei aller Liebe zu unserer Zielgruppe, und ich liebe jeden von euch, würde ich mich freuen, wenn wir nach oben und unten gleich ausschlagen würden. Das war ja lange Jahre so, da war ich halt auch noch jünger, das war dann keine Kunst, ne? Dass ich in meinem Leben, ist es immer noch so, aber dass ich auch in der Fotografie einen Einfluss hatte von ganz, ganz jungen Leuten und von auch ganz, ganz alten Leuten, kann man so aussprechen. Also da hatte ich immer große Inspirationen. Und im Moment ist es ein bisschen so, ich glaube, weil wir so alte Herrschaften der Monokultur sind und noch nicht so richtig angekommen sind in diesem 100.000 Blasen-Ding, weil ich nehme sie nicht mehr wahr und ich würde gerne mehr von ihnen wahrnehmen. Vielleicht ist auch ein Aufruf, wenn ihr zuhört im Podcast. Ja, was sage ich jetzt, ohne irgendwem loszukommen, ne? Und ihr seid nicht 47, sondern irgendwie jünger, dann meldet euch mal. Ja, weil ich einfach den Einfluss, also mir ist Alter im Leben sogar meistens ziemlich egal. Ich habe ein Leben lang mit einem 18-Jährigen, wir sitzen an einer Hotelbar, super coole Nächte in Hotelbars gehabt und mich auseinandergequatscht. Und mit 80-Jährigen genauso. Und das wünsche ich mir eigentlich weiter. Ich habe ein bisschen aber junge Leute, sehr, sehr junge Leute aus dem Blick verloren in der Fotoszene. Und das irritiert mich, weil ich sie auf der Straße sehe. Heute haben wir noch zwei gesehen, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, zwei junge Frauen, die waren, also wenn die mal 16 waren, die hatten beide eine Pentax mit X an der Schulter hängen. So. Und es vergeht fast kein Tag, ohne dass ich irgendwelche jungen Leute explizit mit analogen Kameras sehe. Ich finde sie nur nicht. Und ich glaube, wir brauchen mal eine Fortbildung hier, wir 4 Männer, 2 Junge, 2 Ältere und wie wir uns da wieder so ein bisschen verbinden könnten, weil ich habe immer genau das so sehr geliebt, dass wir in jeder Altersstruktur wie zusammen rumgehangen haben. Und langsam rutschen wir vielleicht da rein, irgendwas einfach nur zu übersehen, weil wir, weiß ich nicht, ich habe kein TikTok. Vielleicht ist das schon das Problem? Ich habe kein TikTok, keine Ahnung.
Habe ich auch nicht. Ich habe auch kein kein TikTok. Also doch, also ich habe das installiert, aber ich benutze es einfach nicht. Das ist ab und zu, wenn jemand mir einen Link schickt, dann damit ich es überhaupt öffnen kann. Aber das ist nicht der Punkt. Weil mit diesen jungen Leuten ist das so eine Sache, das habe ich ja vorhin angemerkt, ich glaube, da war das Mikro noch nicht an, ob es uns überhaupt zusteht, irgendwie darüber halt zu diskutieren. Aber andererseits, wir dürfen auch eine Meinung haben, also das so gesehen.
Aber bisher vermisse ich sie nur. Ich habe noch gar keine Meinung.
Genau. Ja, genau. Also man kann sie ja vermissen. Und vielleicht eine kurze Vorstellung, also die Schaufel, ja, das ist, ich arbeite auch für die FF-Fotoschule hin und wieder und da gebe ich ja Workshops für Fotografie, für Porträtfotografie im Speziellen und da hatte ich sehr wohl ab und zu mal junge Leute. Also das ist, richtet sich an Anfänger und aber da muss man auch ganz klar sagen, die Mehrzahl ist, das sind nicht die jungen Leute. Und die jungen Leute, die da waren, das waren Leute, die haben irgendwelche Gutscheine zu Weihnachten geschenkt bekommen, damit sie mit der Kamera irgendwie ein bisschen lernen umzugehen und sowas. Und die FF-Fotoschule hatte sogar so einen Kurs für Jugendliche, den habe ich nicht gegeben, deswegen bin ich da jetzt nicht so ganz fit drin. Aber das gab es wirklich eigentlich so. Das richtete sich speziell an junge Leute, war aber auch wirklich nur ein Kurs. Und alle anderen Kurse werden eher halt von Leuten in einem höheren Alter halt besucht. Und da fragt man sich, okay, ist die Fotografie so, wie sie heute existiert, ist es vielleicht irgendwie für die nicht attraktiv genug? Aus Gründen, wie auch immer. Okay, warte.
Ein Satz kurz. Wir sind uns doch, glaube ich, einig, dass es sie gibt. Wir sind gerade zu doof, sie zu sehen.
Nee, dass es sie gibt, das bestätige ich, weil ich sehe sie sehr wohl, das habe ich ja auch vorhin gesagt. Sie sind halt nur in der Minderheit, in meinen Augen auf jeden Fall. Und bei YouTube sehe ich zum Beispiel sehr wohl diese Leute. Wenn ich bei YouTube mich da über meine Marke informiere oder über Objektive, die ich mir kaufen möchte, dann kommen da auch gerade im englischsprachigen Raum, kommen da wirklich Leute, die sind jung, hip und also alles das, was ich halt nicht bin irgendwie, aber die sind da. Die sind da. Ich weiß nicht, ich nehme sie halt nur so im normalen Umfeld halt nicht wahr. So, das ist vielleicht das Ding. Warte, Michael?
Ja, ich glaube, das ist auch wieder mal so das gute alte Bubble-Ding natürlich, ne? Wie er schon sagt, die sind da und wir sehen die nur nicht unbedingt. Wenn ich jetzt mal überlege, wer normalerweise Fotos von meiner Band gemacht hat, dann waren das fast alles Leute, die noch mal 10 Jahre jünger sind als ich oder mehr. Wir sind gestern mit der Band unterwegs gewesen. Unser Bandfotograf Johannes ist gestern 21 geworden. Der ist jetzt seit irgendwie 3 Wochen nach seinem 18. Geburtstag oder sowas in dem Dreh dabei. Also der hatte gerade seinen Führerschein abgeholt, als er uns das erste Mal fotografiert hat. Und die gibt es schon. Unser Videograf ist jetzt Mitte bis Ende 20 und fotografiert auch sensationell. Einige Mädels, die uns früher angesprochen haben, hey, darf ich mal Bilder von euch machen? Wann dreht ihr das nächste Mal auf? Dann komme ich auch mal dahin, mache ein paar Bilder und so. Alle auch so in dem Alter. Also ich glaube, dass die Szene gar nicht so klein ist. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade... Ja, weiß ich nicht, ihr braucht eine Band und müsst euch fotografieren lassen, dann ist die Chance vielleicht ein bisschen größer. Ich weiß es auch nicht so genau und darüber sehe ich das schon. Ich habe das Gefühl, dass die Fotografen-Szene in der Altersklasse, sagen wir mal 15 bis 25 vielleicht, einfach so mal, nagelt mich nicht drauf fest, aber so umrissen, nicht Fotografie macht, um damit als Fotografen nach außen zu treten, sondern für die ist das mehr ein Lifestyle-Part und ein Hobby, das die erfüllt und gar nicht so sehr so ein Ding, wie das vielleicht bei vielen in unserem Alter und nach oben ist, die dann sagen, ich bin Fotograf und ich stelle bei Instagram mein Profil auf, wie heißt es denn, Creator-Konto, Fotograf und trete nach außen als ich bin Fotograf, sondern die leben ihr Leben, die dokumentieren wie alle anderen, die das auch nur mit dem nur, in Anführungszeichen, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich deswegen merke ich es mal an, die ihr Leben mit dem Handy dokumentieren und ob die das jetzt mit der Pentax MX machen oder nicht, das siehst du nicht, weil die nicht heißen Luisa 2012 MX, sondern die heißt halt einfach nur Luisa 2012 und ob die jetzt, ich hoffe, es gibt diesen Account nicht, ansonsten habe ich jetzt irgendwen geschoutoutet, den ich nicht kenne, vielleicht bist du voll cool, viele Grüße, genau, und ob du mit der Pentax MX oder mit deinem Samsung Galaxy oder deinem iPhone dein Leben dokumentierst, das werden wir wahrscheinlich erst rausfinden, wenn wir mal genau hingucken, aber wir kriegen das, glaube ich, nicht so mit, weil die nicht mit diesem ich fotografiere analog, ich habe mir eine Panasonic Kompaktknipse gekauft und fotografiere auf Partys allen mit dem Blitz, dem kleinen Rausklappern ins Gesicht, weil ich diesen alten Style so liebe. Für die ist das einfach Alltag. Die leben das, ohne darauf auf diese Fotografieblase aufzuspringen. Genau, das ist gar kein Thema, sondern die machen das einfach, glaube ich.
Es wäre eine Erklärung. Ja.
Vielleicht ist das auch so, finde ich einen super geilen Punkt. Vielleicht ist das auch so, als ich jetzt jugendlich war, da war auch digital noch nicht so im Trend. Also ich bin seit, also jetzt, wo ich so sagen würde, ich beschäftige mich schon sehr viel mit der Fotografie seit 2018, da ist natürlich digital klar der Standard, ja. Aber als ich jetzt jugendlich war, da haben wir auch noch analoge Kameras zu Hause gehabt und so. Das war noch normal, ne? Und da vielleicht war da dieser Schritt irgendwie zu sagen, ich kaufe mir jetzt meine eigene professionelle Kamera, mit der ich Fotos machen will. Und damit meine ich jetzt eben nicht die Kompaktknipse, sondern ich kaufe mir eine analoge Spiegelreflex mit einem Blitz oder so und mit Wechselobjektiven. Da war das vielleicht auch so ein Moment der Selbstdefinierung, zu sagen, ich will das ein bisschen professioneller machen. Und deswegen ist mir das auch wichtig, das nach außen zu tragen, dann jetzt in unserer Struktur, unserer Altersstruktur, wo man das noch so mitbekommen hat, mit übrigens, ich fotografiere und würde das gerne mal zeigen. Und vielleicht ist das genauso, wie ihr zwei gerade gesagt habt, dass das bei den Jungen so standardnormal ist, das zu dokumentieren, dass das gar nicht wert ist, darüber zu sprechen, außer man macht es dann wieder analog oder so vielleicht, ja.
Wow. Ja, sowas habe ich in Teilen gesucht, nämlich wo ist unser blinder Fleck, war so ein bisschen auch mein erster Gedanke. So, also was habe ich vielleicht nicht verstanden? Und vielleicht nochmal kurz ein bisschen zurück, bevor ich den nächsten Gedanken reinwerfe. Ich suche gar nicht danach, weil ich, also du hast ja gerade sowas gesagt, die sind hip wie ich nicht und so. Ich weiß, dass du gerne so kommunizierst, weil es ja witzig ist, ne? Aber das hat ja einen gewissen Humor, also fast schon einen Sprachstil. Aber grundsätzlich habe ich so eine, ich habe eine Situation in meinem Kopf, die, ich weiß nicht, ob ihr die nachvollziehen könnt, aber ich nehme persönlich Alter gar nicht wahr. Ich nehme das wahr, wenn ich eine Flasche Wein getrunken habe, dass ich nicht so schnell rauskomme morgens. Aber ansonsten, ja, aber ansonsten ist es so, dass ich mit 16, mit 28, mit 38 und jetzt heute mit 47 Begeisterung, Leidenschaft, Liebe, Sexualität, Alkoholgenuss, Partys, Feiern, Freundesgespräche, ich nehme das nicht anders wahr. Ich mache Fehler anders, aber die mache ich auch weiter. Ich versuche Diskussionen an manchen Punkten besser zu führen. Trotzdem habe ich euch beide, glaube ich, auch schon zu Weißglut gemacht dieses Wochenende. Also diese und umgekehrt, das wollte ich, wollte höflich sein, aber umgekehrt mit Sicherheit auch. Aber was ich damit sagen wollte war, ich empfinde gar keinen großen Unterschied und finde, dass wir uns aber trotzdem irgendwie gegenseitig wahnsinnig inspirieren. Und das ist der Grund der Suche. Also weil ich einfach das für mich gar nicht wahrnehmen kann und weil ich super geil finde, mit 18, 28, 38, 58, 68-Jährigen ins Gespräch zu gehen. Was mir eingefallen ist bei euren Worten gerade ist, unser Azubi zum Beispiel hat gerade aufgehört, ist gerade fertig, aber unser Azubi in der Behindertenhilfe hat mich total fasziniert, dass er mit, ich ja heute so 21, 22, hat vor 3 Jahren angefangen. Und wenn ich so gefragt habe, so, was machst du? So TikTok und so? Ja, ich guckte ab und zu, viele von denen haben also erzählt mir von seinen Freunden und ich habe viel gefragt, weil mir eben dieser Einfluss so ein bisschen fehlte. Wir haben auch nur einen Azubi gehabt und eine Studentin. Und er sagte mir, dass die meisten TikTok und Co. zum Gucken haben und gar nicht mehr zum Createn. Da gibt es ein paar Creator, aber eigentlich gucken die meisten so oder schreiben sich da Sachen oder so. Und super spannender Aspekt, wenn ich so, dann schreibst du jetzt am Wochenende. So, also aus meiner Zeit mit 21 habe ich gesagt, so jetzt hier voll Disco und so. Die gehen natürlich angeln. Und das finde ich krass. Richtig hippe Jungs gehen natürlich angeln. Da hat zwar auch noch die Geburtstag, wer auch immer, da gehen sie da auch noch hin. Aber das, da wird es nicht so lange, weil die wollen sonntags nochmal angeln gehen. Und ich weiß nicht, ob es richtig ist und würde euch da draußen bitten, mitzudiskutieren. Dabei ist mir jetzt gar nicht wichtig, ob ihr Eltern seid oder ob ihr 16 seid oder 26. Aber ich habe mit Simon Heister schon mal intensiv darüber gesprochen, dass er in seiner Blase es aber auch so ein bisschen wahrgenommen hat, dass dieses Ganze, wir wollen senden, 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 was wir ja auch machen. Wir sitzen als erwachsene Männer zu viert abends in der Hotelbar und nehmen Podcast auf. Wir wollen senden, senden, senden. Und dass das so eine kleine Gegenbewegung ist, dass eigentlich auch es völlig okay ist zu konsumieren, aber dadurch, dass da so viel Schmerz und so viel Leid über das Senden, die Antworten darauf kommen, wollen ganz viele eben das nicht mehr machen. Das heißt aber, dass wir im Umkehrschluss etwas verlernt haben, was wir eigentlich ganz oft bedauern und eigentlich haben wollen. Weil jetzt wir beide, also Matthias und ich, sind dann, glaube ich, eher die, weiß ich nicht, müsst ihr mir gleich mal sagen, die Ansprechpartner dafür, aber ich habe mich noch per Brief verliebt. Ich habe noch per Brief gedatet und Zettelchen zugesteckt und wir haben wenn wir lange telefoniert haben, von den Eltern auf den Sack gekriegt, was zu teuer war.
Und Telefonzelle, immer irgendwie in die Telefonzelle gegangen, irgendwie 5 Mark reingeschmissen, genau. Oder so. Ja. Oder ja, 5 Mark vielleicht nicht irgendwie, aber 20, 30 Cent irgendwie, damit man Ortsgespräch führen konnte.
Genau, habe ich genau. Und meine gesamte Altersklicke hat sich übergreifend bei unserem Wohngebiet ein CB-Funkgerät gekauft und wir haben uns gegenseitig gesponsert. Wenn einer zu wenig Kohle hat, haben wir 10er dazu getan und so. Und dann haben wir uns abends mit Roger over and out im Bett mit 13, 14 Jahren verliebt, indem wir Nächte durchgelabert haben und so. Das war eine ganz andere Zeit, dass du dich gesehen hast, dich angequatscht hast und sehr analog Verbindungen gebaut hast. Wie in einem Hotel, wenn jemand reinkommt und dann sagt, was macht ihr da? Ist ja lustig, komm, setz dich doch zu uns. Das passiert ja heute auch so nicht mehr. Wenn das aber der Trend ist, nur eine wilde Theorie, den heute der eine oder die andere mit 16, 26 und so weiter verfolgt, ist es gar kein Wunder, dass jetzt hier bei uns niemand in dem Alter sitzt. Das würde ich sehr feiern, wenn dem so wäre. Also da hat da jemand...
Eine Anmerkung vielleicht noch mal zu den jungen Leuten, weil wir betrachten das jetzt gerade halt sehr aus der Fotografensicht. Und da ich ja Porträtfotograf bin und meine Modelle, wobei Modelle, das ist mit der Einschränkung, das sind einfach Frauen, Menschen generell, meistens sind es witzigerweise Frauen, die einfach gerne vor der Kamera stehen. Das ist keine von denen ist irgendwie Profi-Model. Die sind einfach so, die machen das gerne und wir haben Spaß zusammen irgendwie und das gemeinsame Hobby verbindet. Ich hinter der Kamera, die vor der Kamera. Und das sind alles jüngere Leute, also weitaus jüngere Leute. Und 24, Anfang 20, Mitte 20, so vielleicht so bis Mitte 30, irgendwie, da geht's hin. Und da kann man das aber auch mit einer Ernsthaftigkeit, wobei Mitte 30 sind für mich auch junge Leute, also unbedingt. Das ist ja Alter ist, da gebe ich Falk vollkommen recht, vollkommen unabhängig, weil auf das ja, Mindset kommt es halt an und nicht wie man was für eine Nummer in meinem Ausweis steht. Das ist vollkommen egal, glaube ich. Und also es gibt sehr wohl junge Leute in der Szene, nur halt vielleicht irgendwie die Aufgabenverteilung ist eine andere. Und das ist, wir betrachten das natürlicherweise eher aus unserer Fotografensicht halt.
Ja. Ja, auch das ist natürlich wieder, das deckt sich da wieder so ein bisschen mit dem Bubble-Ding, ne? So ein bisschen so, je nachdem, womit du dich beschäftigst, fallen dir natürlich Dinge mehr oder weniger auf, die jetzt, keine Ahnung, fällt gar kein Beispiel ein, wo du eben normalerweise, keine Ahnung, wenn du jetzt Rentenanträge annimmst, ist die Chance, dass 15-Jährige vor dir sitzen, eben normalerweise nicht so groß. Ne? Um jetzt mal wieder mal, ich bin ja gerne mit Extrembeispielen unterwegs. Wahrscheinlich spielt das viel da rein. Aber ich glaube schon, dass Fotografie grundsätzlich durch alle Altersschichten noch voll am Start ist. Also ich sehe das auch an meiner Tochter Leonie, die 7, die war jetzt in den Sommerferien mit ihrer offenen Ganztagsbetreuung einen Tag im Zoo. Und das Erste, was sie vollkommen losgelöst von allem sagte, war, kann ich eine Kamera mitnehmen? Ich habe so eine alte Canon A610, so eine Kompaktnipse. Und die habe ich ihr irgendwann mal gegeben, so nach dem Motto, wenn du Fotos machen willst, nimm die mit. Und die ist dann den ganzen Tag mit der Kamera durch den Zug gerannt. Wissend, dass sie keine Mitschüler fotografieren darf. Datenschutz, ne, ist natürlich, da ist man heute scharf, aber wird dann halt Mitschüler fotografieren darf. Ja klar, Datenschutz, du darfst ja auch nicht als Eltern andere Eltern Kinder fotografieren und so weiter. Gerade im Schulumfeld, ja klar, Schule ist ja extrem, ja natürlich, super wichtig. Ja, die Eltern kommen ja trotzdem an die Bilder. Also ich meine, Leonie hat keinen Computer, die landen bei mir auf dem Rechner, die Bilder. Und ich bin da der Datenverarbeitende, ne, und so weiter. Das gute alte DSGVO und so weiter. Und ja genau, sie hat dann halt Tiere fotografiert, ein bisschen gevloggt, also sie hat da schon rausgefunden, wie man damit Filme macht und dann irgendwie in die Kamera labern kann und auch, dass man das Display rausklappen kann, ganz praktisch. Also ja, ich glaube, das Interesse an Kameras grundsätzlich ist jetzt natürlich insofern ein komisches Beispiel, wenn ich die ganze Zeit mit so einem Ding rumlaufe, aber ja.
Ja, nicht, dass ich das auch so hinausschalte hier. Aber genau, Michael, du hast einen super guten Punkt angesprochen. Ben, ich habe eigentlich versprochen, jedes Mal, wenn ich super sage in einem Podcast, dann muss ich irgendwie 5 Euro ins irgendwie so einen Sparschwein irgendwie das reinwerfen. Ne? Das, ja, aber das muss ich mir abgewinnen. Ich werde super gerne dran arbeiten. Eben zwei. Auf jeden Fall, der Einstieg in die Fotografie, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Machen wir uns nichts vor, Fotografie ist ein richtig gutes Hobby. Beinahe. Fotografie ist ein richtig gutes Hobby, aber es ist ein sehr tolles Hobby. Und wer weiß, das ist wie bei den Bootsleuten, heißt es irgendwie, ein Boot ist ein Loch im Wasser, wo man immer nur Geld reinwirft. Und so ähnlich ist es bei uns. Es ist einfach ein Loch in eine Tasche, wo man immer nur Geld reinwirft. Und um wirklich ernsthaft in die Fotografie einzusteigen. Und mit ernsthaft meine ich, was alles über Handyfotografie hinausgeht, weil Handy hat jeder, das sind auch leicht finanzierbar und das ist alles gut und das ist auch, das ohne das zu verurteilen oder überhaupt zu werten. Wenn man sich ernsthaft mit der Fotografie beschäftigen möchte, muss man schon mehrere hundert Euro in die Hand nehmen, um ein Gerät zu haben, um es bedienen zu können, um es verstellen zu können, um es variieren zu können, bla bla bla, genau das Gleiche. Und wenn man dann niemanden hat, wie den Papa oder jemanden im mindestens im Freundeskreis, der einen irgendwie sagt, okay, hier hast du meine 5.000-Euro-Kamera in die Hand und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du da Cola drüber schüttest, dann hast du echt verschissen. Irgendwie, weil niemand von den jungen Leuten, behaupte ich jetzt einfach mal, also ich hätte es zumindest damals nicht getan, geht los irgendwie zu irgendeinem Fotofachgeschäft, gibt da 1.000 Euro irgendwie aus, um nach einem Wochenende festzustellen, sorry, aber das ist dann doch nichts für mich. So.
Ich glaube, das wird auch noch extremer werden. Ne? Wir hatten ja die Entwicklung früher, analoge Kamera, da hast du ein Monatsgehalt für so eine Canon FTBQL oder sowas auf den Tisch gelegt. Ne? Und zwar nicht während deiner Ausbildung, sondern danach ein Monatsgehalt. Dann gab es ja den Trend Digitalisierung. Du hast die Dinger, ich sage jetzt mal einfach, bei Mediamarkt quasi hinterhergeworfen bekommen für 300 Euro oder sowas.
Am Anfang waren es mal, also ich habe ein Auto verkauft dafür und die ganz normale Spiegelreflexkamera mit zwei Objektiven hatte weit über 2.000 Euro, kostet mit 6 Megapixeln. Also die erste Zeit war sehr teuer.
Ja. Das habe ich vielleicht so ein bisschen über einen Kamm geschert. Aber analog war sehr teuer, Anfangszeit digital auf jeden Fall auch. Bis wir irgendwann an dem Punkt waren, das war Massenproduktion und so weiter. Und jetzt haben wir eben den Trend dadurch, dass jeder in seinem Handy die Kamera hat, wollen das viele auch gar nicht mehr. Und jetzt wird es wieder etwas exklusiver. Jetzt werden die Kameras wieder teurer, die Ausstattung werden teurer und die günstigen Kameras kaufen einfach nicht mehr so viele. Und ich glaube, deswegen könnte vielleicht auch die Hürde, damit anzufangen, wieder höher werden für den einen oder anderen.
Ja, ich habe voll die gute Spielverderber-Idee, weil wir, also wir sitzen in der Hotellobby, hier ist einfach niemand, und die wir jetzt hier dazu holen können zum Diskutieren. Und ich würde fast überlegen, ob wir das mal weiter zur Diskussion stellen. Weil alles, was wir jetzt weitermachen, ist natürlich ein weiteres darüber spekulieren, warum ist es jetzt so, wo seid ihr alle und so. Ich bin nämlich sicher, dass ihr da sind, dass ihr da seid. Ich bin mir auch relativ sicher, dass uns junge Menschen zuhören. Ist ja nicht so, dass wir sind ja auch keine 67 und brauchen morgen einen Rollator, sondern es ist einfach nur so, dass vielleicht auch die Rückmeldungen wenige sind, keine Ahnung. Ich fände es spannend, wenn da draußen jemand wäre, der uns, wem auch immer, ihr könnt uns ja irgendwie alle auf irgendeinem Weg kontaktieren, das kriegt ihr alle ganz gut hin, mal eine Rückmeldung gibt, wie ihr das empfindet. Und bei mir ist vielleicht auch, bevor ich das Thema weglenke, ein bisschen so ein persönlicher Gedanke, weil ich nicht nur nicht empfinde, alt oder jung zu sein, sondern sehr viele Jahrzehnte gefeiert habe, dass es für fast alle egal war. Also wir hatten in langen, langen Jahren wirklich so eine ganz interessante Durchmischung aller Altersklassen. Das ist jetzt wieder ein bisschen weniger geworden im ganz normalen freien Leben auch. Da ist wieder, man ghettoisiert sich wieder ein bisschen mehr in seinen Jobs, in seinen Altersklassen, in seinen Bubbles und so. Was mich irritiert, was ich sehr, sehr schade finde, und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich das gerade so in den Raum geworfen habe. Ich glaube aber, wir haben übrigens nichts geplant. Wir haben einfach das Mikrofon angemacht. Ist das cool für euch, wenn wir dieses Thema gerade kurz liegen lassen mit dem Wunsch um Rückmeldung? Weil ich sehe gerade, was ich jetzt gesagt hätte, wäre die Wiederholung von vorher gewesen, die ich nur ein bisschen angepasst hätte. So, und dann geht das nämlich sehr, sehr schnell, dass wir anfangen, uns im Kreis zu drehen. Wir können eigentlich mehr darüber sprechen, was wir eigentlich hier machen.
Also wie gesagt, ich persönlich trinke Müllermilch, die ist übrigens alle, aber ich muss gleich nochmal in den Kühlschrank. Also wir haben uns tatsächlich, eigentlich sind wir auch Fotobubble und wir sind, darf ich das sagen? Ich dachte, es ist ein geheimer, exklusiver Club und ich dachte, mir wird ein kleiner Finger abgeschnitten, wenn ich das jetzt erzähle, nicht?
Du okay. Gerne
nein, also wir sind die Edeka Connection. Gott, das hört sich ja noch dämlicher an, wenn ich es ausspreche. wir sind. Ich glaube tatsächlich sogar. Ja, Falk? Okay, Falk. Okay, dann, das macht es nicht noch klüger, also es macht es nicht klüger, definitiv nicht. Aber wir haben uns tatsächlich vor geraumer Zeit, wir kennen uns schon irgendwie flüchtig, mehr oder weniger länger, Ben und ich tatsächlich am besten und am längsten auch. Wir haben früher öfters rumgehangen, weil er noch in Hamburg gewohnt hat und dann, also aber durch die Fotobubble, durch die Fotopia, wie auch immer, sind Kontakte entstanden, wir waren uns sympathisch und so sind wir halt irgendwie kleben geblieben. Und vor geraumer Zeit hatten wir diese Barkassenfahrt in Hamburg und danach sind wir halt noch einen Kaffee trinken gegangen und da war einfach nichts offen oder es hat uns nichts gefallen. Und dann sind wir zu diesem Edeka am Baumwall gegangen und also für die Hamburger am Baumwall, Edeka, ich glaube, da weiß auch jeder sofort irgendwie, welcher gemeint ist. Beim Portugiesenviertel, U-Bahn-Haltestelle Baumwall und direkt beim Eingang zum Portugiesenviertel. Und das ist halt auf der linken Seite riesen Edeka und da haben wir halt Käffchen getrunken, haben drei Stunden dummes Zeug gelabert, was so gar nicht zu uns passt. Und ja, seitdem irgendwie halt sind wir die Edeka-Connection und ich wiederhole das noch einmal. Es hört sich nicht klüger an, wenn ich es wiederhole.
Dass der besonders auffällig ist, dass wir drei uns ein bisschen mit Matthias kümmern müssen, weil er immer alles schlecht redet, was er so sagt, denkt und tut. Ich liebe diesen Begriff, der ist auch von mir. So, das ist der Name für die WhatsApp-Gruppe. Also ich bin ja immer für ein Warum und ich liebe die WhatsApp-Gruppen dafür, dass sie einem aufzwingen, kurz darüber nachzudenken, wer ist halt überhaupt jetzt hier. Und deswegen die Edeka-Connection. Ich schätze etwas, was dieses Wochenende nochmal deutlicher geworden ist. Wir sind einfach jeder nicht wie der andere und das ist eigentlich ganz schön geil so.
Was aber auch gut ist, auf jeden Fall, ja, absolut. Also das ist ja, also wenn ich zum Beispiel, falls ich das sagen darf, dass ich hoffe, das ist nicht zu intim, aber dieses Wochenende war super geil, hat mir richtig gut gefallen. Wir hatten uns am Freitag, haben wir dieses Studio gemietet, war Michael leider nicht dabei, weil er andere Verpflichtungen hatte, okay, aber nur wir zu dritt, haben uns da auch Modelle, also auch nur Damen, die gerne vor der Kamera stehen, besorgt und hatten einfach ein paar witzige Stunden irgendwie in unserem Hobby. Und das ist da halt, natürlich ist das unser gemeinsamer Nenner. Dann quatschen wir über Marken, ein bisschen Technik. Aber das ist zum Beispiel persönlich von meiner Seite aus, das, was ich halt hier schätze, das habe ich ja schon mehrfach gesagt an diesem Wochenende, ich kann mit diesen Fototechnikern weniger anfangen. Ich mag lieber mit Leuten über Emotionen reden. Ich streite mich lieber mit Falk 4 Stunden lang, als mit jemandem irgendwelche Knöpfebelegung irgendwie an einer Kamera auseinander zu nehmen. Das interessiert mich einfach nicht. Das ist so nicht meine Art und ohne auch das andere zu verurteilen oder zu beurteilen, ist das einfach meine Art in der Fotografie, dass ich mich bei solchen Leuten wie hier wohler fühle, weil wir emotionaler an die Sache herangehen. Das finde ich halt schöner.
Ja, also wir haben uns alle natürlich über die Fotografie kennengelernt, auch irgendwie über die ähnliche Bubble oder halt Bubble, die sich überlagert haben und irgendwie, und dann haben wir gemerkt, okay, wir sind uns aber auch einfach so super sympathisch. Und natürlich ist, wenn wir uns jetzt in so einem Rahmen treffen, die Fotografie immer ein Thema. Jeder hat seine Kamera hier umhängen, auch wenn wir nur zum Podcast aufnehmen gehen, ja. Das ist völlig klar, das ist immer da, das Thema. Aber das nimmt natürlich noch ganz andere Dimensionen an, ne? Wir diskutieren hier über alles Mögliche von A bis Z. Und das Schöne, was ich jetzt in dieser Runde hier finde, wo man dann merkt, okay, man hat irgendwie eine Runde gefunden, wo man sich auch mal wirklich hart diskutieren kann und danach trotzdem nicht sauer aufeinander ist. Ja? Und wenn man diese Menschen gefunden hat, das ist super geil und ja, dementsprechend nennt man es Edeka Connection oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist es einfach eine Freundschaft, würde ich sagen. Ja? Das ist super cool.
Ja, und das hat ja auch witzigerweise schon um dieses Wochenende herum angefangen, dass wir quasi, haben wir das eigentlich mal im Podcast erzählt, unsere 85, 35 Millimeter. Ja, da stimmt, du hast 35 dabei gehabt, als wir alle mit einer Brennweite für geraume Zeit losgerannt sind.
Bei mir war es 85, ja.
Ach, auch 85, hä?
Ich habe das noch gar nicht thematisiert.
Ach, siehst du mal, ja, das ist...
Mal ganz kurz aufräumen. In dieser WhatsApp-Gruppe, die werden ja verrückt, die Leute, wenn die zuhören, in dieser WhatsApp-Gruppe haben wir das gemacht, was wir sonst so häufig im Podcast machen. Das können wir jetzt aber gerne auch mal machen. Wir haben uns in einer ganz kleinen Runde hingesetzt und gesagt, wir probieren mal dieses, haben uns die Fotos gezeigt, darüber ausgetauscht und so. Bei dem Ding war ich so ein bisschen raus, weil ich zwischen den Käufen war mit meinen Kameras, so ein bisschen out of order. Aber habe das natürlich mitgelesen, wir können das Thema gerne aufmachen, aber ich wollte nur kurz aufklären, wovon wir eigentlich reden. Also Michael musste erstmal Daten sammeln. Wir machen diese WhatsApp-Gruppe ist quasi ein Podcast mit 4 Hörern. Mit 3 Hörern. Ich weiß nicht, was logisch ist, aber jetzt.
Das mit den Hörern habe ich jetzt gerade nicht verstanden, aber egal. Ja, wir haben uns.
Ein Podcast, der sich Themen auferlegt mit quasi 4 Hörern.
Ach so, in der Gruppe, ja, genau. Ja, das stimmt.
Wenn man das so sehen will. Ein Mini-Fotostammtisch, der eigentlich nicht großartig was nach außen gibt.
Ja, genau. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so ganz genau, wie wir drauf gekommen sind, aber wir haben uns auf jeden Fall gegenseitig die Aufgabe gestellt, uns mit einer Brennweite, einer Festbrennweite oder zumindest einer definierten Brennweite jeder zu, ja, als Bürde aufzuerlegen, kann man sagen. Und damit einen Monat lang, glaube ich, haben wir gesagt, oder zwei Wochen oder sowas, ja. Auf jeden Fall einen definierten Zeitraum, nur damit zu fotografieren und mal zu gucken, was es macht. Und natürlich hat keiner von uns seine Lieblingsbrennweite aus dem Schrank geholt und das gemacht, was er immer macht, sondern wir haben uns alle ein bisschen mit Brennweiten gequält, die wir sonst nicht so regelmäßig bedienen. Das war super spannend. Jetzt hast Ben hat mir zum Beispiel gerade eben ein Bild gezeigt aus der Zeit und das noch als eines seiner, wie hast du es gesagt, nicht als dein Lieblingsbild, eines der Bilder, auf die du stolz bist. Genau, ne?
Eines der Bilder, auf die ich wirklich stolz bin, so würde ich einfach sagen. Ja. Und das sage ich nicht bei vielen.
Ja, das habe ich, ja klar, das, wenn man das bei jedem Bild sagt, dann ist verwässert das Ganze begrifflich ein bisschen. Das war auch zum Beispiel eine super spannende Nummer. Also ich habe da auch ein bisschen drunter auch gelitten, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe die 85 mm nicht so schnell lieben gelernt wie du, glaube ich. Aber das ist ein super spannendes Experiment, was ich auch jedem empfehlen kann, einfach mal zu sagen, ich leg mich mal eine Zeit fest und...
Was wir damit erlebt haben. Lass uns mal dieses Thema nach außen tragen, dass die Hörerinnen und Hörer verstehen, was wir da gemacht haben, was wir erlebt haben. Also wie fandest du die 85 und so weiter? Also wir haben ja viel uns damit beschäftigt. Ich jetzt im Nachgang, ich weiß nicht, ob das zählt, mit klassischen Brennweiten. Das haben wir alle im Podcast schon dreimal erzählt, glaube ich, diese ganzen Themen. Und trotzdem war es jetzt mal eine intensivere Beschäftigung ohne große Crowd-Community und Leute, die zugehört haben. Und auch wenn ich aktiv in den Phasen, wo ich ja quasi gar nicht dabei bin, habe ich jetzt zum Beispiel, ich habe euch noch gesagt, 85 kann ich nicht. Ich habe es gekauft inzwischen. Und nicht zuletzt, weil ich neugierig wurde von dem, was ich bei euch gesehen habe. Und das ist halt super interessant. Also wir können gerne, finde ich, auch kurz dieses schon 400 Mal besprochene Thema Brennweiten aufmachen, wenn ihr wollt, weil das ja so ein Kernding war. Dann haben wir ein schönes zweites Thema. Und ich glaube, mit den Erlebnissen und mit einzelnen Fotos zum Beispiel, der Junge in der Bahn, ein Junge oder ein Mädchen?
Junge.
Da waren so ein paar Bilder dabei, die habe ich, also dass ich mir Bilder einzeln wirklich merke, das ist jetzt nicht selten, aber das hat sich festgebrannt. Und das hat auch damit zu tun, wie hat in dem Moment die richtige Brennweite und so. Versucht das gerne mal aufzumachen.
Ja. Ja, ich erzähle mal meine Erfahrung. Also 85 mm ist mir eigentlich gar nicht so eine fremde Brennweite, weil ich normalerweise auf Hochzeiten einen 35er und einen 85er mit mir rumschleppe. Die eine auf dem einen Body, die andere auf dem anderen Body. Das ist für mich ein super Set, was aber daran liegt, dass ich 35 mm total fühle und mag und mich damit wohlfühle und von hier aus ziemlich gut irgendwie schon antizipieren kann, wenn ich die Kamera jetzt hochnehme, was sehe ich gleich durch den Sucher. Und bei 85 habe ich das lustigerweise überhaupt nicht, aber von meinem 35 mm Standpunkt aus passt die 85 dann als Ergänzung immer für mich. Also das ist sozusagen für mich eine 35er Verlängerung sozusagen. Also wenn ich hier stehe und ich weiß, keine Ahnung, das Brautpaar habe ich von hier so und so drauf, dann weiß ich, wenn ich jetzt 85er hochnehme, ist das perfekt für ein Halbkörperporträt von da aus, wo ich jetzt gerade mit dem 35er in meiner Komfort-35er-Zone arbeite zum Beispiel. Und dann nur mit dem 85er rumzurennen, war für mich ein totaler Krampf, weil diese, was mir erst viel später aufgegangen ist, woher das rührt, weil mir dieser Orientierungs-Nullpunkt von 35 mm aus fehlte. Und ich habe mich total oft verschätzt. Ich war viel zu oft, immer noch viel zu weit weg. Also man denkt ja dann irgendwie immer, okay, wenn ich mit 35 hier stehe, 85 ist so lang. Aber ich war immer noch viel zu weit weg. Ich habe irgendwie gedacht, 85 ist viel länger, als es dann eigentlich war. Und das war für mich zum Beispiel eine relativ intensive Lernerfahrung, die auch bis heute noch nicht so ganz abgeschlossen ist. Also ich bin immer noch nicht... Ja, sag du mal, wie es bei dir war.
Ja, also mir ging es ähnlich. Bei mir ist auch 35 absoluter Standard. Ich habe jetzt hier dieses Wochenende auch 28-50 dabei, weil ich die beide Objektive für meine Canon habe. Aber ich bin da auch am Überlegen, ob ich nicht da einfach nochmal switchen muss, weil irgendwie ist so 35 mein Ding. Ich kann, und dann ist 85 einfach eine super Ergänzung. Das liegt auch so ein bisschen daran, weil wir eigentlich alle hier sehr Festbrennweiten mögen aus diversen Gründen. Unter anderem wegen des Commitments, das man einfach mit sich selber macht, wenn man das Ding davor schraubt und dann vielleicht noch eine Alternative hat. Ne? Bei dir ist es so, deine Basis ist immer 35 und wenn du die hochnimmst und sagst, boah, ich kann jetzt nicht näher ran, dann nimmst du die 85 hoch und dann sagst du, jetzt passt. So, genau. Und das fehlt natürlich völlig, wenn man dann nur die 85. Und ich hatte den größten Krampf, eine Woche lang nur damit zu fotografieren. Und dieses Bild von dem Jungen sieht man bei mir auf dem Instagram oben angepinnt. Das ist eines der ersten Fotos. Das ist so ein Junge, der guckt so aus dem Fenster raus. Man sieht nur so die Hälfte vom Gesicht irgendwie in einer historischen Eisenbahn. Ja. Und ich habe mich an diesem Tag selbst verflucht, dass ich dieses Objektiv, nur dieses Objektiv hatte, weil im Innenraum war das natürlich nahezu unmöglich zu benutzen. Das ist total eng alles, da konnte ich hier irgendwie die einzelnen Drehräder für die Türen irgendwie, und das war's, ja, so ungefähr, furchtbar. Und dann mache ich dieses Bild, wo ich danach sage, wie unfassbar geil ist das bitte? Also meine Erfahrung, abschließend noch zu den 85, dann gebe ich weiter.
Ich wollte einfach nur sagen, irgendwie, das sticht richtig heraus. Irgendwie. Also es ist mir auch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, wow, was für ein geiles, cooles Bild. Ne? Aber das Bild verdient es einfach so.
Vielen Dank. Das hat sich bei mir auch nicht geändert. Ich liebe Fotos, die mit 85 mm gemacht sind, und ich hasse den Prozess. Aber ich kann mich mittlerweile ein bisschen mehr damit anfreunden durch diese Challenge.
Ihr verwirrt mich so krass, und wir hatten das Gespräch dieses Wochenende schon mit euch beiden, glaube ich, sogar. Ich bin völlig verwirrt, wie ich oder ihr anders fotografiert, also langsam. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, wenn ich wir nehmen mal so eine Situation, wie wir bei 60 Minuten innen haben oder wie heute, wir gehen auf Zollverein rum oder so. Wir nehmen jetzt ein Objektiv, gehen damit durch unser Leben. Das ist die Situation, richtig? Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mit einem 85mm Objektiv oder mit einem 35mm Objektiv oder mit einem von mir damals so geliebten 135mm Objektiv auch nur ansatzweise das gleiche fotografieren zu wollen. Ihr scheint aber so zu denken und zu fühlen, das finde ich hochspannend, dass ihr den Tisch da vorne seht, diese Sitzgruppe, die ist ja irgendwie ganz nett hier vorne, so launchig und voll gemütlich und so, die ist uns schräg gegenüber. Und da sitzt jetzt Günther, und Günther ist irgendwie ein abgefahrener Typ, und wir wollen Günther fotografieren. Und ich habe das Gefühl, ihr wollt dann alles drauf haben und entscheidet mit der Brennweite nur, ich gehe weiter weg oder näher ran. Also, das klang gerade nämlich so. Weil wenn ich mit dem 85er rumlaufe, sehe ich ganz andere Sachen, als wenn ich mit dem 35er rumlaufe, und sehe ich ganz andere Sachen, als wenn ich mit dem 135er rumlaufe. Und mit dem 135er interessiert mich gar keine Totale. Da habe ich auch nie drüber nachgedacht, dass ich, was nicht geht, geht nicht. Und ich habe noch nie gedacht, oh Gott, ich habe das falsche Objektiv mit. Weil ich einfach ja mit dem Objektiv, was ich aufgeschraubt habe, mir eine gewisse Art zu fotografieren sofort aufgezwungen habe. Weil ich liebe inzwischen, das habt ihr im Studio vielleicht auch gesehen, 24-70 ist für mich wieder voll da. Ich bin voll wieder zurück bei 24-70. Nicht immer, aber in vielen Situationen liebe ich auch das. Das macht das Ganze ein bisschen ad absurdum, weil ich dann halt eine Variante mehr habe, mich zu kümmern, nämlich die Brennweite permanent ändern kann. Aber mit einer Festbrennweite laufe ich rum und habe mit jeder anderen Brennweite, die ich benutze, eine komplett andere Herangehensweise an die Fotografie und habe aber gar keinen Nullpunkt oder Gewöhnungspunkt oder so, sondern mit dem 135er finde ich den Blumen, die Vase da interessant, mit dem 85er der eine Stuhl und die Vase, und mit dem 28er bin ich mit drauf und würde aber auch dann so dieses Foto suchen. Aber ihr habt die ganze Zeit diesen Fixpunkt gehabt, weißt du? Also, kennt ihr meinen Gedanken? Das würde ja heißen, dass ihr das Motiv anschaut, fotografieren wollt, ihr macht es so, und dann ist das, dann ist es nicht drauf oder so.
Nein? Der Punkt ist, dass das, dann bist du vielleicht in dem Punkt weiter als wir tatsächlich, ja. Das wäre ja das Ziel. Also wenn du eine Brennweite draufschraubst und sofort einmal Klick machst und weißt sofort, was du für einen Bildaufschnitt drauf hast und stellst deinen Modus, dann ist nein. Das ist ja gerade das, wo das, ja, aber das ist gerade das, was ich mit der Challenge bei mir verbessern will. Verstehst du? Das heißt, ich weiß natürlich, wenn ich einen 85er draufschraube, dass ich nicht den Winkel vom 35er habe. Aber dieser Anpassungsprozess, das auch beim Hochnehmen oder beim Motiv suchen und erkennen schon im Kopf zu haben und nicht nur beim Hochnehmen, das ist der Anpassungsprozess, der mir das geben soll, dass ich nur mit einer Festbrennweite fotografiere.
Jetzt habe ich es verstanden. Also du meinst quasi, wenn wir von dem analogen Papierrahmen ausgehen, dass du für dich oder ihr für euch daran gewöhnen wollt, wie nah ihr quasi im Papierrahmen dran halt, bis dass ihr das Bild in Ausschnitt habt.
Bei der Motiverkennung. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel, dass du das kannst irgendwann.
Ah, okay. Vielleicht als Tipp für entweder Zuhörende oder für euch, was mir da eine absolut, ich habe so ein ähnliches Thema mit Thomas mal vor vielen Jahren, deswegen bin ich jetzt schneide ich es, ne? Was mir da unfassbar geholfen hat, war diese unmögliche Brennweite von 135-2.0. Die habe ich zu Canon mal gekauft, weil das Ding hieß irgendwie Lord of the Rings und wurde beschrieben als das schärfste Objektiv von Canon damals. Das gibt's in der alten Variante, in der uralten Variante für relativ kleines Geld. Ist auch schon bitter, super scharf, es gibt ein neues, aber mit dem Ding, wo ich am Anfang dachte, was mache ich denn damit? Das ist kein 300er, das ist kein 85er, das ist kein 50er. Wenn du Menschen fotografierst, bist du 7 Kilometer weg. Ich habe die allerschönsten Menschenfotos gemacht, die allerschönsten Momente von was auch immer. Das 135er war so viele Monate an meiner Kamera festgerostet, dass ich die Kamera fast hätte wegschmeißen müssen, mein Objektiv wechseln. Und es hat mir so viel gebracht, weil es so extrem war und zugleich aber gestalterisch so krass. Also es war nicht nur komisch in meinem Empfinden, es ist neu, sondern jedes Mal, wenn ich mit dieser komischen Brennweite ein Bild gemacht habe, hat es mir die Schuhe ausgezogen, weil der Effekt zu intensiv war. Und sobald ich dieses Ding in meiner Range aufgenommen hatte, war ich super in der Lage, 24, lass mich nicht übertreiben, 28 musste ich natürlich auch ein bisschen überlegen, 24, 35, 50, 90, 85 irgendwie so und 135 waren voll drin. Habe ich dadurch irgendwie reingekriegt, war mega. Vielleicht auch nur, weil ich es so lange benutzt habe, das kann auch sein.
Ja, meine Erfahrung vielleicht irgendwie zu dieser Challenge, weil bei mir war das ein bisschen anders, ich hatte da auch nicht so viel Zeit und ich sollte das 85er nehmen, aber ich hatte das nicht mehr und deswegen habe ich mein 105er genommen und jetzt mein 105er ist ein richtig gutes, geiles Objektiv, Sigma Art, riesengroß, also nicht gerade zierlich, aber es ist das Sigma Art 1,4er, 105mm für meinen Mount halt. Ich liebe das Objektiv, aber es ist kein Alltagsobjektiv. Und in meinem Portfolio, in meiner Art zu fotografieren, ist das eine Ergänzung. Das ist etwas, was ich in besonderen Situationen benutze, um eine besonders gute Freistellung draußen zu erreichen und sowas. Und als ich dann versucht habe, irgendwie damit loszugehen, war nicht meins. Also ich habe dann immer, dann habe ich gesagt, okay, passt nicht. Und dann eigentlich war, Ben und ich, wir hatten da schon länger drüber gesprochen, weil er so ein 35mm Fanatiker ist. Und ich habe nie in meinem Leben habe ich noch kein einziges 35mm Festbrennweitenobjektiv besessen. Und wirklich, das ist jetzt das, was ich jetzt habe, das ist mein allererstes, dass ich so lange, und das besitze ich noch nicht mal, das muss ich nächste Woche zurückgeben irgendwie, aber das hatte ich jetzt, ich weiß nicht, 4 Wochen glaube ich oder so, das wurde mir zur Verfügung gestellt und hatte das in Neapel mit für eine Woche, habe damit mindestens ein Portrait-Shooting gemacht und ich fand es großartig, ich fand's geil, aber es ist nicht meine Brennweite und ich kann euch gerne sagen, weshalb, und das war natürlich ein sehr schöner Erkenntnisgewinn, wenn ich jetzt irgendwie Geld genug über hätte und dann würde ich es mitnehmen, in mein Portfolio mit aufnehmen. Aber ich werde keine Anstrengungen machen, um es in mein Portfolio aufzunehmen. Weil für Reisen, das habe ich in Neapel erkannt, ist es mir zu eng. Es ist nicht weitwinklig genug. Das ist nicht meine Art, auf Reisen zu fotografieren. Und für Porträts brauche ich es nicht, weil dann nehme ich lieber das 50er. Und das war so dieses Zwischending zwischen 28 und 50, war eine schöne Erkenntnis. Aber die Erkenntnis war für mich, dass ich es nicht benötige. Ganz im Gegenteil eigentlich, dass es jetzt, wenn ich jetzt das nächste Mal verreise, das sagte ich ja schon zu Ben, will ich mir lieber das 15er kaufen für meinen Mount und also noch weitwinkliger.
Wisst ihr noch, als Sigma diese Art-Serie das erste Mal brachte, und es war das 35er, was das erste, was es überhaupt gab? So, das, die Frage geht jetzt an euch quasi, gut, die anderen nicken und ich meine auch euch da draußen. Das war für mich eine sehr, sehr faszinierende Zeit, weil das war so eine Umbruchszeit. Das war, wir rutschten gerade weg davon, dass wir Opa Peter war voll nett, aber Opa Peter hat mir immer erzählt, unter 60 mm kannst du keine Porträts fotografieren. Mit 50 mm waren wir schon Sündige, die Dinge getan haben, die echt nicht anständig waren. Und dann kamen da junge Wilde an. Ich habe jetzt den Blick in die Fotocommunity und zu Flickr. Und die haben plötzlich Porträts gemacht, relativ nah dran, mit einem 35er. Und du hattest, obwohl du nah dran warst, ein geiles Bokeh, weil es war ein 1,4er. Und du hattest Landschaft drumherum. Und das war eine völlig neue Sichtweise. Das hat sich angefühlt wie eine neue Fotografie. Und ich habe so viel dafür gegeben, irgendwie an so ein Objektiv zu kommen, hatte aber gar keine Kohle dafür. Also es war für mich wirklich mittelmäßig schlimm, weil ich wollte es unbedingt haben. Du hast Menschen gehabt, die Menschen haben sich nah an Zäune gestellt, Verläufe und so. Es war auf Marktplätzen und so. Und es ging immer viel darum, im Bett sitzend, was ist denn da drumherum? Das kannten wir ja so in der Art gar nicht. Und ich habe mir damals ein 35 bis 80 für 12,90 Euro von eBay ersteigert. Das hat so Plastikbound hinten dran. Eine Katastrophe, das Ding. Blende 100.000, völlig egal. Einfach, damit ich diese Brennweite ausprobieren konnte. Und habe mir eingebildet, wenn ich das dann nach ganz links drehe, dann wird es schon irgendwie 35mm sein. Und war dann so sehr geflasht von dem Ding, während so ein Selfie-Projekt irgendwie, wo, also nicht Selfie, sondern so mit Momenten, Füßen und irgendwie Bücher nicht lese und so, dass ich alles dafür gegeben habe. Ich glaube, ich habe auch irgendwie welche Sachen verkauft, die ich eigentlich brauchte, um das 35A zu bekommen. Und damit hat sich meine Fotografie so verändert. Und das ist das, warum ich das 35er lange, ich habe gerade keins, aber ich habe es sehr geliebt. Genau aus dem Grund.
Also das Ding, um das klar um das klarzustellen, das 35er, also die 35er Brennweite allgemein, prinzipiell, das ist ja egal für wofür, ist eine richtig gute Brennweite. Aber es ist eine richtig gute Allrounder. Also ich habe damit das, wie gesagt, auf Reisen gehabt und bei mindestens zwei Portrait-Shootings jetzt und gestern ja auch. Und das performt alles gut, irgendwie mit dieser Brennweite kann ich was anfangen. Für mich ist es nichts, weil ich einfach auf dem einen Ende das 50er und auf dem anderen Ende das 28er bereits in der Tasche habe. Und wenn ich dann irgendwie wenn ich mich da entscheiden müsste, dann greife ich eher halt zu dem einen oder zu dem anderen, aber nicht in die Mitte. Wenn ich aber keins von beiden hätte, dann würde ich, glaube ich, schon das 35er nehmen, weil ich da quasi alle Bereiche in beide Richtungen sehr gut abdecken kann und habe immer nur ein Objektiv dabei und nicht irgendwie halt beide. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, das ist, glaube ich, so allgemein so ein total verbreitetes Grundargument für ein 35er einfach. Ne? Es ist halt. Und am Ende ist natürlich auch dieses ganze Ding, was Falk gerade eben gesagt hat und was wir gerade eben auf der anderen Seite beschrieben haben, eine Brennweite zu sehen, ohne durch den Sucher zu gucken, ist mit Sicherheit immer nur Gewöhnungssache. Ne? Aus irgendeinem Grund fällt es mir bei 85 einfach nur besonders schwer. Also wenn ich das 200, 600 drauf habe und irgendwie ein bisschen Tiere fotografieren gehe, macht mir das überhaupt nichts aus. Da habe ich, glaube ich, ganz gutes Einschätzungsvermögen. Wenn ich für 35 unterwegs bin oder 50, macht mir das auch überhaupt nichts aus. Oder 40 oder was. In dem Bereich fühle ich mich irgendwie total wohl. Aber die 85 ist für mich so im, keine Ahnung, im gefühlten Niemandsland zwischen Normalbrennweite und echt Tele. So. Und wahrscheinlich ist es vielleicht auch einfach das. Und die Tatsache, dass ich genau, und ich fand, das hast du sehr schön zusammengefasst, die Ergebnisse liebe ich. Aber der Weg dahin ist überhaupt nicht so mein, das Ding, wo ich das Gefühl habe, so, das ist meine Brennweite. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch.
Ja, also bei mir ist auch damals eigentlich mit den 35 so kam bei mir dieser Aha-Moment. Ich hab 35 relativ früh gehabt in der Fotografie, weil ich mich früh mit Street-Fotografie beschäftigt habe und da ist das ja so voll der Standardrenner irgendwie mit 28, 35 mittlerweile, ja. Dann habe ich damals diesen Reportage-Workshop bei Thomas B. Jones gemacht, hier im ersten Durchlauf, Abenteuer-Reportage-Fotografie. Da habe ich ja unfassbar viel gelernt und die haben auch immer gesagt, probiert mal diese 35, das ist super für Reportage als Allrounder und so. Und das hat das nur noch mehr bestärkt bei mir. Und irgendwann bin ich da bei dieser Brennweite gelandet. Und da habe ich mich auch so drauf eingeschossen, dass ich diesen Unterschied mega merke zu 28 und 50. Ja? Und es gibt natürlich viele Fotografen, die irgendwie zum Beispiel viel Landschaft mit Weitwinkel und Tele oder so machen und die sagen dann, du hast halt hier irgendwie irgendwas um den Standard rum. Die verstehen da immer dieses Rumphilosophieren auch von mir im Podcast da oft nicht, was ich sage, 28 und 35, das ist so ein Riesenunterschied. Klar, wenn man das mit 200 vergleicht, ist das natürlich eine witzlose Diskussion. Aber dadurch, dass ich da so auf diese 35 und irgendwie auch 50 eingeschossen bin, merke ich da sofort einen Unterschied. Das ist Gewohnheit einfach. Das ist total krass. Und deswegen sind diese 85 für uns so eine Herausforderung, obwohl 35 und 50 so irgendwie voll normal sind. Das geht sogar so weit, dass ich habe mir irgendwann dieses Fuji Gron 23-2.0 gekauft. Ja? Ist ja ein Äquivalent des 35er dann auf Vollformat. Und ich habe das drauf gemacht und habe gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Das sind nicht meine 35 mm. Ich fand das cool, aber das sind nicht meine.
Also fühl dich voll.
Ja.
Kurzer Einwand, das war so ein, krass. Ich habe 35 auf der 6D, 5D Mark IV, was auch immer, auf den ganzen Spiegelreflex-Vollformat von Canon, 35 mm war genau meins. Bei Fujifilm war ich so irritiert von 35 mm und vom Sensor, aber das ist gerade nicht Thema, so irritiert von 35 mm, also 23, mit der Annahme, es sei das Gleiche. Ich konnte damit nicht umgehen und bin ja zu Canon zurück. Warum ist das so?
Es liegt in dem Fall tatsächlich an dem einen Objektiv. Ich weiß nicht, welches du drauf hattest. Nee, ist es eben nicht, weil...
Ich hatte ja verschiedenste. Ich hatte das 1.4er, ja. 23.1.4, 23.2.0 und die X100F zu dem Zeitpunkt noch mit 23.2.0. Und es hat mir bei keinem irgendeine Art von Freude gemacht. Nicht ansatzweise so wie auf den Canons.
Da müsste ich jetzt mutmaßen, weil das, glaube ich, also das war nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich kenne das auch, dass ich irgendwie das Gefühl habe, am Ende ist es irgendwie doch nicht das Gleiche, obwohl mir dann jeder sagt mit Mathe auf APS-C, wenn er das umrät, es ist der gleiche Bildeindruck. und vielleicht ist das auch ein bisschen Einbildung, aber da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass es nicht so ist, aber worauf ich hinaus wollte, dieses eine spezielle Objektiv, dieses 23-2.0, das ist kein 23-2.0, sondern das ist irgendwie ein 21,5 oder so. Und wenn du das dann mit dem Kropffaktor umrechnest, dann kommst du nicht auf 35, sondern auf 31,5 mm. Und jetzt kann man mir sagen, das ist doch, das kann nicht sein. Doch, und dann habe ich recherchiert und habe gesehen, das fällt mehreren auf. Gleiche Geschichte ist übrigens auch mit der Leica Q2 oder generell die Q-Reihe. Das sind keine 28 mm, das sind 26. Und jetzt kann man mir sagen, das ist Karinkenkackerei. Aber wenn jemand seit Jahren 28 mm benutzt, dann fällt das dem auf, wenn das 26 sind. Warum das so ist, kann ich dir nicht sagen. Oder doch, habe eine Vermutung. Weil es bestimmte Brennweiten gibt, die gerne gelabelt werden, weil sie dann lieber gekauft werden.
Warum konstruiere ich dann kein 28er? Also, das habe ich noch nie gehört, das finde ich ja total spannend. Wenn es denn so ist, aber total spannend. Ach, krass.
Weil es manchmal konstruktionstechnisch einfacher ist. Es ist wie mit der Blende, wenn du zum Beispiel manche Objektive vergleichst und da steht bei beiden 2.0 drauf, kommt am Ende nicht genau, manchmal nicht genau das gleiche Licht rein. Aber die nehmen eben 2.0, weil das der gängige Blendenwert ist und ein paar Prozent, 10% Abweichung oder so wird akzeptiert. Das ist schon zum Beispiel was ganz Besonderes, was Sony gemacht hat, dass die diese 2.5er Objektive rausgebracht haben, weil das eine ganz krumme Zahl ist. Nicht krumm in Form von mathematisch, sondern krumm in der Fotowelt, weil da gibt es 1.8, 2.0 und 0,4. So.
Wobei wir die 2.5 ja einmal einstellen können, ne? Die ist ja schon da. Aber die ist, du weißt, ja, aber du hast, die, genau, es ist nicht bekannt, ja, ganz genau. Ich bin leer zum Thema Brennweiten. Wie spät haben wir? Brauchen wir noch ein Thema? Wir brauchen ein Thema, ne? Ja, wir brauchen noch ein kurzes Thema. Wollen wir keins? Ich gehe mal kurz weiter an den Chef, Sekunde.
Der Chef ist gerade nicht da, aber ich übernehme mal für den. ja, also das mit dem ob 23 an APS-C 35 in Real entsprechen. Bei dir könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass er natürlich auch, denn wenn du von einem 35-1.4 auf einem Full-Frame-Sensor gekommen bist, eventuell einfach von der Möglichkeit, in dem Weitwinkelbereich noch satt freizustellen, vielleicht enttäuscht warst, wenn dann die Blende eine ganze Blendenstufe eventuell, also ja, genau, und wenn du dann noch ein 35-2.0 drauf hast, sind es ja dann quasi zwei Blendenstufen, wenn man es so sauber umrechnen möchte, wozu ja noch viel mehr gehört als jetzt die reine Blendenzahl, ne, und so weiter, das Bouquet, wie das so gerendert wird und so weiter, aber ja, kann ich schon mir vorstellen, dass der Zauber der Brennweite so ein bisschen verloren geht, wenn man mal mit einer 1.4er Blende auf Vollformat unterwegs war, aber ja, spannend.
Also vorsichtig, dass ich den Knopf nicht berühre. Eine Anmerkung habe ich, die ist mir vielleicht gerade so eingefallen, weil wir auch junge Leute hatten und jetzt reden wir über Brennweiten. Wir gehen mal von dem positiven Fall aus, dass hier irgendwie junge Leute zuhören, um vielleicht eine Inspiration für eine Brennweite sich zu holen. Und da würde ich jetzt sagen, irgendwie, ich würde jetzt auch mittlerweile behaupten, ich bin kein unerfahrener Fotograf mehr. Und holt euch, wenn ihr eine Festbrennweite wollt, was ich seit Jahren benutze und verteidige, ich finde das geil, holt euch eine gute Linse, nimmt lieber 100 Euro mehr, wenn es ausreicht, oder 200 Euro mehr für eine gute Linse und nicht so sehr für den Body. Und da eher halt, ich bin halt Porträtfotograf, deswegen würde ich den zukünftigen Porträtfotografen natürlich eher raten, holt euch eine gute Blende, also sprich am besten noch eine 1 von Komma, ich weiß, teuer, aber eine 2 von Komma ist schon geil, weil damit könnt ihr natürlich eine viel bessere Freistellung erreichen als mit einer 4 von Komma oder eine 5 oder sowas. Bei Landschaftsfotografen nicht ganz so erheblich vielleicht, oder je nachdem, wie man fotografiert, aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen. Aber der Bogen, den ich schließen möchte, ist zu den jungen Leuten, die beschäftigt euch natürlich mit den Brennweiten, und dann wäre, wenn man mich fragen würde, ich weiß nicht, was ich mir holen möchte und ich habe irgendwie nur 300-400 Euro für ein Objektiv über, dann hol dir das 35er, wenn du in den Porträtbereich hingehen möchtest in dem Bereich, weil das kannst du auch für deinen nächsten Urlaub verwenden, damit kannst du die Familienfeier fotografieren. Und damit kannst du trotzdem geile Porträts machen. Und wenn du dann auch noch die 100 Euro mehr investiert hast, um eine 2 von Komma irgendwie halt zu haben, dann kannst du auch richtig geile Freistellung benutzen. Zumindest, da ich bei Vollformat bin. Bei den anderen möchte ich das jetzt irgendwie, oder weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber das wäre meine Empfehlung für die jungen Leute, was die Brennweiten angeht.
der Ben hat die 5D Mark IV dabei und das ist ein schönes Follow-up zu der Empfehlung, ob jung oder nicht, für jemanden, der anfangen möchte.
Ja.
Weil die Welt der Fotografie hat den großen Vorteil, dass die Digitalfotografie inzwischen alt genug ist. Ich habe die 5D Mark IV lange benutzt, ich gucke sie total gerne an jetzt gerade und ich habe sie fast gekauft, hätte ich die Leica nicht gekauft, hätte ich mir eine 5D Mark IV gekauft. Das war so gut wie entschieden. Du kriegst diese Kamera noch neu, das ist dann kein Preistipp, dann kostet die 1900 Euro. Und ich weiß auch nicht, ob die 1100, 1200, was kostet die noch?
Ja, 1100, 1200,
in sehr gutem Zustand. So, also 1200 Euro beim Händler, genau. Das ist natürlich auch noch nicht so der totale Preistipp, aber ich habe zum Beispiel gesehen, ich hatte, das ist schon ein paar Jahre her, ne? Aber ich hatte eine 5D Mark II. Die 5D Mark II, in dem Licht hier müssen wir Schwarz-Weiß-Fotos machen, da wird nämlich aus dem schlimmen Sensor ist verwirrt, ein schönes Korn. Funktioniert bei der 5D Mark II relativ gut, dass du mit fürchterlichen ISO-Zahlen fürchterliches auch Farbrauschen bekommst, was im Farbmodus kaum noch zu ertragen ist, was ohne Bildbearbeitung Schwarz-Weiß voll geil aussieht. Also in Schwarz-Weiß, das ist schon eine Bildbearbeitung, aber ohne, dass du ein Korn drüber legst oder so. Die Kamera kriegst du teilweise für 150 Euro. Ja. Oder vielleicht auch 200 Euro, vielleicht zieht es gerade ein bisschen an, weil wir gerade schon ein bisschen Sprung haben bei den Anfängern, habe ich das Gefühl, lass sie 300 Euro kosten. Eine 5D erster Generation, die benutzen wir jetzt nicht mehr, die benutzen wir, wenn Licht an ist, aber die 5D erster Generation, Vollformatkamera kostet für Noni. Und was der Matthias gerade sagte, habe ich gelernt dieses Wochenende, du kannst bei einem Body, wenn du zum Beispiel das Vollformat nimmst, relativ günstig werden, guck aufs Objektiv und selbst da gibt es ja für den Anfang heiße Tipps. Also das 50mm 1.8, welches spaßeshalber immer Joghurtbecher genannt wird. Ich habe damit ganz viele Jahre ziemlich geile Porträts gemacht. Und wenn du jetzt hier zuhörst und davon träumst, Fotografie zu leben, aber irgendwie läuft es gerade nicht so im Leben oder du bist im Studium oder du bist, von mir aus auch, es wird immer geschieden, ist ja egal, aber du hast gerade aus irgendwelchen Gründen ein großes Problem, mit viel Geld auszugeben. Du kannst dir für 150 Euro eine alte Vollformatkamera kaufen. Die kann auch ein bisschen kacke aussehen. Das ist Wabi-Sabi und so. Google mal ein bisschen, haben wir ein paar Sendungen zugemacht. Und kannst da das Objektiv, das 50-1.8 hat neu, ich glaube, 100er gekostet, ne?
Nee, ich glaube, das 1.8er von Canon 400 Euro.
Nein. Auf gar keinen Fall. Du meinst das 1,4er. Das 1,8er ist aus Plastik und hat niemals über 100 Euro gekostet. Also mit dem neuen RF-Mount kostet es 215 Euro und inzwischen wieder 180 oder so. Doch. Genau. Ja, genau.
Da gibt es das STM. Es gibt das STM. Das ist sozusagen die letzte Aktualisierung von der EF-Variante. Das STM und dann gab es natürlich noch ein oder zwei ältere Versionen.
Die, also, genau. Und die,
ich kann das nicht empfehlen.
Das ist, weil der Matthias aber nicht weiß, der ist nicht so ein Techniker, hat er gesagt, von welchem wir reden. Weil es gibt eins, es gibt ein sehr lautes, das macht, das muss man wissen, ob man das möchte. Aber wer anfängt und davon träumt, ein schönes Foto zu machen, der kommt auch damit gut klar, wenn es das ist, was ihm dazu den Weg in die Fotografie ebnet. Die zweite Variante, die kurz vor der STM-Variante kam, die ist still. Oder macht so ein ganz leises, nicht der Rede wert. Bei dem Licht musst du ein bisschen warten, bis der Fokus gefunden ist. Da hast du recht. Aber du verbringst ja Zeit miteinander, gerade als Anfänger und so. Und es geht ja gerade darum, warte, du kannst das gerne anders empfehlen. Aber ich möchte einfach, also du hast dann für 250 Euro, die du dir in ein paar Monaten zusammensparen kannst, ein Setup, wo du, wenn du ein bisschen Korn drauflegst, oder es war dunkel, wie gesagt, keinen Unterschied siehst zu so manchen Leica-Fotos. Weil wir können alle viel reden darüber, was wir hier toll scharf und labersülz. Es ist auch, ich habe die eine Woche häufig gehört, so scharf habe ich noch kein Foto gesehen. Schärfe ist scheißegal, wenn es um emotionale Porträts geht. Und wenn du dir so ein Porträt anschaust von einem spannenden Menschen, das kann deine Freundin, dein Kumpel oder jemand an der Hotelbar sein, dann interessiert die absolute Schärfe gar nicht mehr. Und dann kannst du, habe ich viele Menschen gesehen, die mit 250 Euro Setups geilere Bilder gemacht haben, also manche mit 10.000 Euro. Deswegen würde ich gar nicht sagen, ich persönlich will, also sag's gleich, aber ich würde nicht sagen, ich empfehle es dir nicht. Du musst halt nur wissen, dass das, was dich stört, halt vermutlich am Preis liegt. Also wenn du jetzt merkst, der Autofokus pumpt und der sucht ein bisschen das Auge und so, das sind natürlich Sachen, die hören, also ja, ist weiter oben nicht so ein Problem, aber ihr habt es gerade gemerkt, ich habe versucht, die Jungs ein bisschen zu fotografieren, hier ist ein bisschen Schatten. Diese Kamera kann irgendwie eine ISO 25.000 ohne Rauschen. Aber Fokus finden wir gerade auch ein Problem. Also das ja, hast du auch bei anderen Dingen. Ne? So, und ich wollte nur kurz erweitern, dass das einfach wirklich, finde ich, total faszinierend ist, für wie wenig Geld, wie viel Geld neue Kameras kosten. Teilweise eine Unverschämtheit im Vergleich zu dem, was wir bekommen. Also Fujifilm, die kleinsten Fujifilms, da, also ich bin ja eh so ein bisschen gebrochen mit dieser Marke, aber das ist eine Oberfrechheit. Ja. Ob das jetzt begründbar ist und so, das ist mir dabei egal. Was geht ja auch darum, was habe ich denn im Portemonnaie und was machen wir eigentlich? Wir sind Hobbyfotografen. Ich weiß, dass wir uns gerne überhöhen, das Thema hatten wir heute auch schon, aber wir sind Hobbyfotografen und die Preise sind unmöglich und das Schöne daran ist, gebraucht, auch MPB ist ein guter Tipp, in gebraucht kriegen wir, auch bei den Markenhändlern, bei den Händlern, wie MPB oder MBP, ist ein Gebrauchthändler, in England haben sie angefangen, ich glaube inzwischen haben sie Filialen in Berlin oder so, völlig egal, kannst du online halt gut kaufen, dann kostet es Fuffi mehr oder 100er immer mehr eBay, aber die haben halt geguckt, dass das Ding okay ist und so. Ich habe noch nie bei MBP
Ich habe das schon verkauft, ja.
Achso, ich hab das schon verkauft und gekauft und das auch ganz, ganz viel. Das OP, nee, so ein Kalumet. Aber noch nie ein Problem mit gehabt und da kriegst du teilweise Angebote und wo du denkst, das gibt's doch gar nicht. Und die haben inzwischen, am Anfang war es nur so semi-professionelles Zeug, was so 4 Jahre alt war, da war es noch teuer. Inzwischen haben die ja für 150 Euro Bodies und das finde ich voll, da kriegst du 5D. Völlig faszinierend. Aber sag ruhig, warum du es nicht empfiehlst. Merkt euch nur meine Worte.
Also, das ist ja, dass wir nicht empfehlen, dass es ja so zur Hälfte war quasi, weil ich empfehle es nicht, weil ich einfach den Vergleich zu den anderen hatte. Aber prinzipiell, weil das klang jetzt im Nachhinein, wenn ich so darüber nachdenke, klang das sehr arrogant, so ist es aber nicht gemeint. Nein, von mir klang so, das arrogant, dass ich das nicht empfehlen kann, weil bevor ich gar kein Objektiv habe, dann würde ich auch natürlich das nehmen. Also das ist, für den Anfang überhaupt Porträts zu machen, dann nehme ich auch das Objektiv. Das ist nicht die Frage. Mich hat auch gar nicht gestört, dass es besonders laut war. Okay, das hört man, das sieht man an den Fotos ja nicht an, dass es laut war. Mich hat es gestört, die Abbildungsleistung. Und ja, absolut irgendwie. Und da hatte ich den Vergleich einfach zu meinen anderen Objektiven. Und da war, wenn ich so Gruppenfotos gemacht habe, auf irgendwelchen privaten Partys, so kommerziellen Aufträgen, habe ich das Objektiv überhaupt nicht mitgenommen. Da war das schon so, dass die Person am Rand einfach schlecht zu sehen war. Und das war wirklich augenfällig. Und deswegen kann ich nicht sagen, nehmt lieber 200 Euro mehr für eine gute Linse und dann sagen, ja, kauft euch dieses Objektiv. Ja, okay, wenn das Geld sehr knapp ist und bevor ich gar nichts habe, dann würde ich mir auch einen Kicks in der Mitte durchstechen und das da draufschrauben und eine Kamera Obscura draus basteln, um überhaupt ein Foto zu machen. Aber wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, einen Monat länger zu sparen, dann gehe ich los und kaufe mir ein richtig geiles Sigma Art Objektiv in deine Wunschblendenweite. Die sind von Haus aus nicht besonders teuer, also vergleichsweise natürlich und gebraucht natürlich und ich habe die Objektive immer geliebt, irgendwie als ich noch beim Canon-System war, habe ich die geliebt. Also von daher, ja, den Body ist fast egal und dann lieber irgendwie halt eine bessere Linse. Nur halt, die kann ich nicht so ruhigen Gewissens empfehlen, weil dann würde ich an meiner Stelle, ich kann halt nur für mich sprechen, ich kann nicht in Anspruch irgendwie für andere Leute zu sprechen oder eine Entscheidung zu treffen. Ich für meine Verhältnisse würde dann lieber einen Monat länger sparen und mir halt eine andere Linse kaufen.
Ja, ich glaube, das muss man für sich selber entscheiden. Wenn man bereit ist, ein bisschen mehr auszugeben, dann auf jeden Fall das Bessere. Man sagt ja auch, Objektive, die können, wenn man sich nicht tausendmal umentscheidet, so wie ich, die können ein Leben lang bleiben. Der Body, der wechselt. Also es ergibt schon Sinn zu sagen, ich will ein bisschen mehr Geld ausgeben. Wie mache ich die Verteilung? Lieber günstigerer Body und bessere Linse. 100%. Aber ich finde generell den Tipp von Falk super, super cool. So eine Spiegelreflex zu kaufen, vielleicht auch eine, die ein bisschen älter ist. Warum? Natürlich kann man sich eine Kamera kaufen mit elektronischem Sucher, die mit ISO 25.000 rauschfreie Bilder macht. Das ist klar. Dann kann man aber auch im iPhone den Nachtmodus benutzen, dann kriegt man das irgendwie auch rausgerechnet. Das ist aber ja vermutlich nicht das, was man will, wenn man sich heute, vielleicht jetzt gerade als junger Mensch, eine Kamera kauft. Dann will man ja eigentlich wirklich sich damit beschäftigen und das wirklich verstehen, wie das mit dem Licht und so weiter funktioniert. Und dann kommt man irgendwann auch auf den Punkt, selbst wenn meine Kamera ISO 100.000 rauschfrei kann, wenn ich ISO 100.000 brauche, um mein Bild richtig zu belichten, ist das Licht so scheiße, sorry, wenn ich das so sage, dann wird das Bild eh kacke, auch wenn es nicht rauscht. Ja, das ist ganz klar.
Nein, Protest. Absoluter Protest. Hast du schon mal... absolute Hardcore-Prozess. Hast du dich schon mal auf dem Feldweg, also Feldwege habt ihr ja, ne, haben wir raus. Wir haben jetzt immer damit gespielt, wo wir wohnen und wie es uns so geht. Wir haben festgestellt, Ben hat Feldwege zu Hause. So. Jetzt stell dich mal auf dem Feldweg oder an Feldrand oder irgendwo in die Natur. So. Und, oder hier vorne, ist ja völlig egal. Hast du schon mal eine wirkliche Langzeitbelichtung bei gar keinem Licht gemacht?
Ja.
Ins Nichts? Ja. Wenn du, ich habe Ben gefragt, der Matthias hat es schon gemacht, wenn du, und das fand ich super faszinierend, nachts um zwei und nicht in den Himmel, sondern in der Landschaft. In der Landschaft, was?
Landlicht.
Was denn, den Mond hast du fotografiert oder was?
Nein, Polarlichter.
Ja, wir sind ja auf der Erde jetzt gerade. Also, weil du sagst, das Licht ist schlecht. So. Ja. Wenn du dich auf dem Feld stehst und ins Nichts fotografierst, ja, unendlich fokussiert, wenn das Objektiv kann, ohne dass du was siehst, dann bekommst du ein Foto, das sieht auf den ersten Blick aus wie am Tag. Und zwar genauso. Auf den zweiten Blick hast du vielleicht von Mond und irgendwas von Restlicht so ein paar Schatten, die irgendwie irritieren. Ja. Wenn du ganz genau hinguckst, hast du so ein bisschen so eine Traumsituation, weil der wirkliche Störer ist, dass alles natürlich so ein bisschen anders ist, dass der Weißabgleich irgendwie anders arbeitet, dass die Verhältnisse der Farben zueinander, Michael kann das mit Sicherheit besser erklären, sehe ich mich schon an gerade. Musst du, nein, kannst du nicht? Okay, schade. Aber das führt zu einem Eindruck, der sieht aus wie am Tag. Und das ist ja hier genauso. Weil wenn wir glauben, wir sehen gar nichts mehr, holt die Kamera noch Dinge hervor, mit denen wir gar nicht rechnen. Und das ist hochinteressant und es gibt eigentlich kein zu schlechtes Licht, es gibt nur eine zu kurze Belichtungszeit.
Das ist keine Frage. Das sind Extremfälle, da gebe ich dir auch recht. Es gibt immer irgendwelche Fälle, wo mir... Wo
das sind keine Extremfälle, das sind extrem schöne Fälle.
Extrem schöne Fälle. Lass uns so nennen. Was ich gemeint habe, ist, du kaufst dir eine 5D Mark II und welches 50-1-4 auch immer, weil du Porträts machen willst. Ja. Und wenn du Porträts machen willst und lernst, mit Licht umzugehen und lernst, wie ist das, wenn du bei einem Fenster schräg davon zur Lichtkante gehst. Ab welchem Moment fällt das Licht vom Fenster auf die eine Gesichtshälfte? Auf der anderen ist aber Schatten, weil sie in Raum inneren fällt. Ja? Du modellierst, du malst mit Licht auch beim Porträt. Dann merkst du ganz schnell, dass das viel, viel, viel wichtiger ist, als dass du im Dunkeln noch ein Porträt machen kannst. Weil wenn ich jetzt von Michael hier im komplett Dunkeln ein Bild mache, dann ist alles vermatscht. Selbst wenn ich die ISO hochdrehe und er gut belichtet ist und es ist nicht verrauscht, habe ich keine Akzentsetzung und keine Lichtquelle, wenn er komplett im Dunkeln ist. Und dann sieht das Bild matsche Kacke aus. Dann nehme ich lieber einen Blitz, arbeite damit, kann dafür die ISO runterpacken und kann wieder mit meinem Licht malen. Und das ist der Punkt. Dann bin ich gespannt.
Das ist nicht komplett richtig. Du hast eine Katastrophe im Hintergrund, aber du wirst... also gut, klar, wenn wir jetzt nur bei geöffnetem Fenster da zum Wald rausgucken, dann hat der Michael keinen Lichtpunkt mehr. Aber ansonsten haben wir genug Reflexionen, die nur nicht stark genug sind bei der normalen Belichtung. Wenn du die ISO richtig krank hochreißt, dann brüllen uns zwar die Lichter von hinten an. Der Michael hat wahrscheinlich im Nacken irgendwie so ein Jesusbild irgendwie. Aber du irgendwann findest du wieder die Reflexion bei sowas, selbst von der Gardine. Und das finde ich so super spannend, dass du dich dieses entweder lange Belichten oder Hochreißen der ISO, ich weiß gar nicht, warum ich darüber diskutiere jetzt gerade, aber es ist eine ganz spannende Erkenntnis. Versuch das mal, das ist mega geil. Also wenn du einfach wie ein Irrer drehst, bis das Licht wieder, das Gesicht wieder Licht hat, ganz selten hat das kein Licht.
Ja, aber dann, sorry, ein Satz noch dazu. Ja, aber dann würde ich persönlich mit Michael lieber zu diesem Kühlschrank da vorne gehen, ihn direkt an das Neonlicht stellen und dann ein Foto machen. Auch das können wir gerne tun, aber dann muss ich nicht auf ISO 25.000. Das meine ich mit dem Licht arbeiten und das verstehen und nutzen. Ja, das ist der Punkt.
Okay. Ja, das ist, glaube ich, der Unterschied. Da möchte ich euch beiden mal widersprechen, weil als Porträtfotograf würde ich einfach an dieser Location bei diesem Licht keine Fotos machen. So einfach wäre das für mich. Dann würde ich mit ihm morgen oder meinen Blitz rausholen und ihn hier, man kann wundervoll blitzen. Genau bei solcher Umgebung würde ich doch nicht dieses Licht nehmen, was einfach hier schräg von oben blöd verschiedene Kelvin, wie sagst du, wie heißt das nochmal? Verschiedene Farben. Das ist aber mit einem Blitz hier Michael in die richtige Ecke zu stellen und das Umgebungslicht mit einzubeziehen, kannst du nur mit einem Blitz und dann ist er richtig belichtet und das Hintergrundlicht kommt doch trotzdem richtig gut zur Geltung. Das Grün wäre grün und Michael wird trotzdem richtig belichtet. Und da nehme ich mir halt, und da eine Sekunde noch, da wäre mir da auch diese 1.4 zum Beispiel, das ich von meinem Objektiven irgendwie fast habe. Man sollte denken wie ein normaler Mensch, ich kaufe das, damit da mehr Licht durchkommt. Nein, ich mache es wegen der Freistellung. Das ist ja bei den Porträtfotografen so ein Ding.
Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum ich total müde bin, weil wir das ganze Wochenende so diskutieren. Ne? Und ich hätte jetzt schon wieder richtig Bock dazu sagen, ja, aber, nein, 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 aber, nein, nein, genau, genau, genau. Genau, genau. Das, aber ich mag das ja. Ich versuche jetzt nur, um die Hörerinnen und Hörer nicht völlig zu killen, auch noch meinen Punkt zu bringen. Noch kurz. Ich bin völlig gestorben, gerade zu sagen, das geht halt hier nicht. Ne? Ich finde es genau das hat mich jahrelang dazu gebracht, den Blitz zu vermeiden, weil ich das Spiel, Hobbyfotografie ist für mich ein Spiel, so sehr geliebt habe, hier den Punkt zu finden, wo es Licht halt doch geht. Das fand ich.
Es hat seinen Charme. Ich würde es einfach besser machen. Besser umsetzen.
Genau, genau. Und ich finde ja Perfektionist, also ich finde ja Perfektionismus total schlimm. Das triggert mich, triggert. Nein, nein, das ist nein, nicht Perfektionismus, dir nachzusagen, sondern das Beste zu suchen, ist nicht meins.
Ich suche es ist nicht das Beste, aber aus dieser Umgebung würde ich versuchen, eher das Beste rauszuholen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mit meinem Blitz das Ganze zu optimieren, dann mache ich das. Warum soll ich es mir schwer machen und ein schlechtes Bild machen mit eventuell ISO-Rauschen oder schlechten Lichtverhältnissen? Dann hole ich doch meinen Blitz von oben und setze ihn richtig in Szene.
Und was ich total interessant finde, dass die Fotografie immer so eine Emotionalität nach oben holt. Du bist sofort dran, Michael, weil ich das... Genau, der Michael kriegt das Mikrofon und aber das ist halt, so geht das ganze Wochenende. Wir diskutieren uns hier blöd für Sachen, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Also genau, deswegen sind wir alle auch völlig Schrott, weil das einfach, weil wir einfach auch bei aller Liebe unfassbar unterschiedlich sind und uns gegenseitig, glaube ich, auch die ganze Zeit, und das meine ich ganz liebevoll, triggern. Wenn der mir was erzählt hiervon, ich muss das Beste rausholen, krieg schon Gänsehautkrebs, weil ich einfach denke, das kann wohl nicht wahr sein. Ich bin nirgendwo auf der Welt, um das Beste rauszuholen. Also wir haben ganz viele philosophische Dinge, die uns ganz stark unterscheiden. Und das macht das vergangene Wochenende besonders interessant. Und ich hätte Bock auf sehr trashige, emotionale und absolut nicht perfektionistische Fotos hier. Und geh mal an Michael weiter. Und lass den armen Matthias da sitzen, ohne dass er darauf...
Ja, wo du gerade auf nicht perfektionistische, trashige Bilder stehst. Und darauf wollten wir eigentlich hinaus. Nämlich, ihr braucht keine Leica SL2S, die bei 25.000 ISO plus noch rauschfreie Bilder macht. Denn es ging darum, fotografieren zu lernen und dafür reicht eine Canon 5D Mark I auf jeden Fall, im Zweifelsfall auch, um die Basics zu lernen. Nee, alles schon Vollformat. Aber selbst wenn es eine... Ja, natürlich, es geht ja nur grundsätzlich darum, ihr braucht keinen High-ISO-Monster, um fotografieren zu lernen. Wenn ihr gerade darüber nachdenkt, fotografieren zu lernen, dann werdet ihr eben feststellen, dass ihr vielleicht auch schwarz-weiß wechseln wollt, weil das von Falk eben so nett erwähnte Korn gerade ein bisschen intensiv wird. Oder ihr lasst es einfach sein und vor allem fotografiert ihr mich am besten erst, wenn ich wieder ausgeschlafen bin. Denn die ganzen imaginären Bilder, die jetzt entstanden sind, sind wahrscheinlich mittlerweile recht augenringbehaftet. Aber die Schaufel winkt nochmal.
Ja, die Schaufel hat noch eine kurze Anmerkung, nicht coole, sondern eine kurze Anmerkung. Also ja, natürlich könnt ihr jetzt diese Lichtbedingungen hier nicht sehen. Und natürlich kann man hier auch ein Bild machen. So, das ist ja nicht der Punkt. Und wenn ich darauf anlegen würde, könnten wir natürlich auch von Michael uns hier so einen Spot finden, wo man, das hat super seinen Charme und alles gut irgendwie. Das ist nur, wenn ich das Licht einfach anders einbeziehen würde und ich habe die Möglichkeit, mit einem Blitzlicht zu arbeiten, dann würde ich das natürlich mit einbeziehen. So arbeite ich auch auf Hochzeiten, bei Partyfotografie, dass ich einfach das Umgebungslicht mit einbeziehe und da blitze ich ja auch. Es gibt dann eine bestimmte Technik, die super simpel ist und dann kann man das natürlich machen. Wenn ich aber diesen Blitz nicht dabei habe und bevor ich gar kein Foto mache, dann arbeite ich natürlich mit dem, was ich habe. Also das ist ja wohl klar. Dann besser ein Foto machen, als gar kein Foto machen, weil das, ja... Von daher, deswegen, da schließt sich bei mir auch der Kreis, lieber ein schlechtes Objektiv, bevor ich gar kein Objektiv habe und gar keine Möglichkeit habe, Fotos zu machen.
Eine Anmerkung noch, dass ich bin gerade noch mal durchgegangen so im Kopf, was ich mir oft so gedacht habe, wenn ich meine Bilder von früher so angeschaut habe. Ja? Und bei mir war es so, bei den allermeisten Fällen, und ich klammer jetzt einfach mal so Ausnahmen aus, wie du vorhin gesagt hast, Falk, mit ich... belichte mit Absicht mal mit hoher ISO, weil ich das irgendwie künstlerisch einsetzen will oder Dinge sichtbar machen, die ich sonst nicht habe. Ne? Aber wenn ich mir mal so meine Bilder von den letzten mittlerweile 7-8 Jahren anschaue und gucke mir gezielt die an mit hoher ISO, mit 12-8 oder so, auch wenn das die Kamera gut weg konnte. Im Nachhinein, wenn ich mir die Location vor Ort nochmal in den Kopf gerufen habe, habe ich mir gesagt, das Bild wäre 1000-mal besser gewesen, wenn ich irgendeine Lampe in der Nähe gesucht hätte und mein Model dahingestellt hätte und das mit ISO 3.2 gemacht hätte, selbst wenn das eine schlechtere Kamera gewesen wäre, wäre das Bild 1000-mal besser gewesen, weil die Grundlage für ein Bild ist immer noch Licht, weil wir mit Licht malen. Punkt, aus, Ende. Und deswegen, Licht ist so wichtig. Deswegen sage ich nur, man kann mit mehr ISO eine unfassbar beschissene Lichtsituation, man kann es nicht retten. Man kann es weniger schlimm machen, aber wirklich retten kann man es nicht.
Ich hab mal Sachen, wo ich da was zu sagen muss. Wir müssen ja mal zum Ende kommen. Das kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt mit Menschen fotografieren möchtest und ich finde Menschen als der für mich passendere Begriff und kannst rumlaufen und Sachen konstruieren und so, bin ich voll bei dir. Aber es gab ja die Zeit, in der ich viele Hochzeiten fotografiert habe und ich habe bei den Vorgesprächen zu den Paaren so ein paar Sachen gesagt, wo sie sich entscheiden mussten, ob sie mich halt dann buchen wollen oder nicht. Zum Beispiel, und wenn ihr die Lampen auslasst, ich komme ohne Blitz, egal was passiert. Mhm. Weil ein Blitz auch entfesselt, immer eine Situation crasht und ich finde auf einer Veranstaltung blitzen hart übergriffig, weil ich selber bin unglaublich genervt, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, irgendwer blitzt und ich weiß, dass manche Menschen das ganz schlimm finden, anderen ist es egal, aber also ich für mich per se habe auf der Hochzeit nie geblitzt und da habe ich ein paar Fotos gehabt, die auch zu früher Zeit, EOS 6D, wobei die war fast schon eine Lichtmaschine, aber da habe ich so ein paar Momente gehabt, da kam so eine ganz urige Hochzeit, wo in letzter Sekunde entschieden wurde, wir lassen die Lampen weg, die Kerzen reichen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, in so einer so wie so ein Weinkeller, ne? So ganz viele kleine, wie nennt sich das denn? So runde Gewölbekeller. So, total geiler Gewölbekeller. Die Band hatte so drei Taschenlampen in der Decke hängen, so sah das zumindest aus. Und der Rest hatte eine Kerze auf dem Tisch. Und ich habe, was konnte die 6D? 12.800 oder sowas? Ich konnte die auch schon mehr, keine Ahnung. Ich habe jedenfalls bis zum Anschlag gedreht und die Fotos. Ha! Also das war eigentlich unmöglich, aber auch da waren die Fotos so schöner, als wenn ich geblitzt hätte, weil sie in der Situation waren. Und das finde ich relativ wichtig zu differenzieren, weil in einer Reportage, einer Hochzeit, einer Feierlichkeit oder so, die Menschen dann zum Aufstehen und könnt ihr mal gucken, hier ist das Licht gerade blöd, ich mache meine Lampe an und so, macht halt die Feier kaputt. Und so wichtig habe ich uns Fotografen irgendwie nie gesehen.
So, das habe ich auch noch nie.
Genau, aber ja, ich fand es gerade.
Ja, beides hat ja eine Daseinsberechtigung. Absolut. Weil beides Techniken sind, die man anwenden kann. Genau. Ich habe mich auch noch nie entscheiden müssen für das eine oder das andere. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann nehme ich mir die technisch optimiertere Möglichkeit so rum, um das vielleicht so auszudrücken. Aber das heißt ja nicht irgendwie, dass ich noch nie irgendwie mit den Gegebenheiten irgendwie umgehen musste. Und das
ist voll.
Das nehme ich dann auch. Und alles, beides hat seinen Charme. Also ich mag auch diese verrauschten Hoch-ISO-Bilder, wie auch die technisch besser geblitzten Bilder, die beide haben einen Charme.
Ich wollte im Moment nur kurz differenzieren, weil es einfach viele Momente gibt, wo natürlich jemand, der zuhört und nicht so erfahren ist, auch anfangen könnte, mit dem Blitz durch die Hochzeit zu rennen oder so. Nee, ne? Aber ich habe eine kurze Frage zum Thema Blitz an euch alle. Vielleicht habt ihr es gesehen, ich habe ja jetzt zu Hause 1000 Blitzgeräte, ich hatte ja eben nicht Dauerlichtgeräte und die habe ich ja jetzt auch mitgehabt, als wir im Studio waren und wenn ich wirklich dezidiert hingehe und wie zum Beispiel Günther und Anne, die Eltern von einem sehr, sehr engen, wenn nicht im engsten Freund in meinem Leben, fotografiert habe, dann war es für mich ein Fest, diese verschiedenen Lampen aufzubauen, Hintergründe. Ich bin bei denen im Wohnzimmer gewesen, weil sie nicht so mobil waren und habe denen ein Studio ins Wohnzimmer gestellt. Das war cool. In den meisten Fällen nach wie vor nervt es mich unglaublich, irgendein Gerät dazu zu nehmen als meine Kamera. Also im Studio haben wir da zu dritt darum fotografiert. Nach wie vor ist das für mich eine sehr traumatische Erfahrung. Aber drei Menschen, die wir fotografieren und drei Fotografen, das ist eine Katastrophe für mich. Aber, also witzig auch, aber nicht meine Art zu fotografieren. So. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich liebe diesen Punkt, wo wir gerade sitzen. Ich liebe diesen Punkt, wo du gerade sitzt, liebe Nora. Und jetzt komme ich zum Ben, das Licht ist kacke. So, jetzt wollte ich aber unbedingt diese Perspektive, diesen Moment, sie saß da entspannt und dachte, ich hole mal meine Lampe. Was ein Kack, dann latschst du durch den ganzen Raum, dann holst du die Lampe. Ah, warte, da war keine Steckdose. Packst du den V-Mount-Akku, wie das alles heißt da dran. Wo ist eigentlich nochmal der Adapter? Ach, hier vor, das Kabel ist hier in der Tasche. Irgendwann hast du den Quatsch wieder in der Hand, dann musst du das Stativ zusammenschrauben, dann latschst du wieder zurück. In der Zeit ist sie eingeschlafen. So, dann kommst du wieder, die Situation ist weg, die Stimmung ist weg, ich kann absolut von vorne anfangen und baue diese komische Riesenlampe da auf, stehe mir selber im Weg, mache einen Schatten in das Licht. Bis dass wir wieder am Fotografieren waren, hätte ich auch nach Hause gehen können. Und das ist immer und immer wieder so, dass mich Licht so sehr nervt, wenn es nicht schon da ist.
Kurze Anmerkung, lieber Falk.
Ich habe dich was gebeten, mir zu erklären, wie ich das ändern kann.
Also die Reihenfolge.
du bist schlecht vorbereitet.
Nee, wenn, ich will das ja gar nicht haben, das blöde Licht.
Ja, genau. Und deswegen zum Beispiel, bevor ich, als wir jetzt gestern irgendwie mit den Damen da halt das Shooting hatten, was Ben und ich zum Beispiel mega genossen haben und wir fanden das herrlich, wir hatten richtig viel Spaß. Es war auch, ich glaube, Falk hat es auch Spaß gemacht im Endeffekt. Das war halt nur ein bisschen ungewohnt da.
Es war lustig und ich habe auch beim Fotografieren mit den drei eine super, darum geht es jetzt gar nicht. Ich finde nur die Situation skurril, weil ich noch nie mit anderen Menschen zusammen war, die auch kreativ fotografieren. Es geht nicht um die drei Frauen. Das war super.
Nee. Also, um die sowieso nicht. Genau. Haben wir auch nicht so aufgefasst. Haben wir auch nicht gesagt. Aber zum Beispiel, als ich gestern, um das irgendwie als Beispiel zu nehmen, habe ich meinen Fotorucksack ausgepackt, habe alle meine Kameras, die ich dabei hatte, mir bereitgestellt, die richtige ISO für die Lichtverhältnisse eingestellt, die richtige Blende, die ich ungefähr haben möchte und dann, ich arbeite sowieso im manuellen Modus und dann variiere ich halt nur ein bisschen mit der Zeit. Hätte ich jetzt einen Blitz dabei gehabt oder ein Dauerlicht gehabt, dann hätte ich dafür gesorgt, dass ich das, bevor ich auch nur ein Foto mache, dass es einsatzbereit ist. Und genau das, dann steht es so in meiner Nähe, ob ich es benutze oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber wenn ich es benutze, dann störe ich die Stimmung nicht 2 Minuten lang oder dass ich versuche, erstmal eine Kamera einzustellen oder das Licht einzustellen, sondern ich habe es griffbereit und dann kostet es vielleicht irgendwie nur 2-3 Sekunden und dann habe ich es.
Aber selbst wenn ich es vorbereitet habe, mache ich die Situation damit noch künstlicher, als sie eh schon ist, weißt du? Also du hast natürlich recht und das liegt sicherlich an mir. Wie oft habt ihr am Wochenende gehört, nee, das ist mir jetzt zu kompliziert. Ne, wenn ich schöne Zeit mit euch verbringe, sind mir viele Dinge zu kompliziert.
Das ist dauerlich so, das ist überhaupt nicht kompliziert.
Nee, einfach nur was zu tun, was gar nicht geplant ist. Ja. Ich bin fast wieder auf dem Weg, jetzt mache ich wieder alle wahnsinnig mit meinen Veränderungswünschen. Ich werde das nicht abgeben, weil es war sehr günstig und so, aber ob ich es wirklich brauche, weiß ich noch nicht.
Ja, mit diesem Moment kaputt machen, das ist ein super, super, jetzt habe ich wieder super gemacht, Ben, warum du hast mich nicht aufgehalten? Das ist ein sehr gutes Argument, weil genau diesen Moment nicht kaputt zu machen, dann sorge ich dafür, dass das Licht vorher stimmt. Ich beurteile die Situation vorher. Dann weiß ich, brauche ich das Licht überhaupt oder nicht? Und dann erst bringe ich das Model und mich in den Mut, um diese Fotos zu machen. Und dann muss ich auch nicht unterbrechen, weil dann braucht es keine technische Unterbrechung mehr.
Und das ist das, wo wir das ganze Wochenende diskutiert haben. Diese, das ist die Unterschiedlichkeit darin, die ich sage, der ist fotografiert, der Mann uns hier, liegt ein bisschen woanders. Die technische Seite. Diese Art der Fotografie, die stört mich ja schon wenn ihr schon ein bisschen länger zuhört, Fotoshooting fand ich lange schlimmer als Begriff. Models versuche ich gerade zu vermeiden, wie ihr hört, finde ich auch irgendwie schlimmer als Begriff. Nicht als Vorwurf, sondern ich für mich kriege es kaum über die Lippen, weil ich fotografiere irgendwelche Menschen, die ich getroffen habe, die mir gut tun, die ich irgendwie faszinierend finde. Models sind für mich die Cover der Vogue oder so. Und mit denen ich auch nicht gearbeitet habe, solche die Fotografie. Also ich bin da im Wording ja schon mal so völlig sprachbehindert für mich. Ich bin für mich sprachbehindert. Ich nehme das gerne auch auf meine Kappe. Und wenn ich jetzt, also ich fotografiere nicht random irgendwen, weil er mal gerade gut aussieht oder so, sondern auf irgendeinen Punkt muss der Mensch mich faszinieren. So. Und wenn wir dann jetzt hingehen und der Michael fasziniert mich gerade und wir setzen uns nochmal da drüben hin und ich versuche den zu fotografieren, wenn ich ihn noch nicht kenne, versuche ein bisschen was über ihn zu erfahren und so. Ich habe langsam das Gefühl, ich bin ein Außerirdischer damit. Das ist aber nicht, ich bin froh damit. Ne? Ich mag Melmac und deswegen ist es in Ordnung. Aber mich stört ja schon überhaupt, dass ich, also das Studio jetzt zum Beispiel war irgendwie ein abgefahrener Spielplatz. Aber es war für mich sehr schön. Die Treppen waren ein toller, da gab es so Treppen hinauf, die, also das war optisch sehr schön anzusehen. Und wenn ihr da mit euren Models, sag ich das für euch mal, auf der Treppe da irgendwie gelegen habt und dann gab es da irgendwie so Kleider, hingen da runter und so, alles schön. Für mich war verstörend schon, dass wir in diesem Studio waren und nicht bei irgendwem zu Hause oder in einer Bar oder so. Und das ist halt eine ganz andere Herangehensweise, die meine ist bestimmt nicht besser. Aber das alles habe ich ja schon verwirrt. Ja. Und so ein Blitz und so ein Dauerlicht und all das, ich habe noch nie irgendwo gesessen mit einer Flasche Wein mit irgendjemandem und habe mich mit dem über irgendwas unterhalten. Das ist der Modus, den ich gerne beim Fotografieren habe und habe gesagt, warte, ich mache meine Lampe in dein Gesicht, dann sehe ich dich besser, weißt du?
Aber genau das ist ein sehr guter Punkt, Falk, weil so fotografiere ich auch nicht. Wenn ich zum Beispiel im Studio bin und da bist du halt, der Hauptvorteil eines Studios ist, du bist Herr des Lichts. Und wenn ich aber so wie gestern, das war mehr für mich, also für mich und ich glaube, das kann ich auch für Ben beurteilen, das war mehr so Spaß und es war geil und es war witzig irgendwie, es ging um das Erlebnis und so weiter und so fort. Wenn ich aber zu Hause mit anderen Leuten und auch Models oder nicht Models, da gebe ich dir recht, weil das sind keine Models im eigentlichen Sinne, mit Menschen arbeite und versuche eine Emotion rauszuholen, dann halte ich denen kein Blitzlicht ins Gesicht. Das Blitzen würde mich auch aus der Stimmung herausbringen. Dann benutze ich, wenn überhaupt, ein Dauerlicht oder versuche, eine Stimmung zu schaffen, die eher dieses Available Light irgendwie erreicht. Und so, als ich jetzt mein letztes Shooting mit Alia irgendwie da hatte, da hatten wir die Blitzlichter, haben wir benutzt für die Quatschfotos. Aber für die stimmungsvollen Fotos, wo Alia dann halt auch irgendwie so quasi, ja, so ein bisschen mit Schauspielern irgendwie so eine Emotion irgendwie versucht hatte herauszudrücken, was ich meiner Meinung nach irgendwie, was sie gut gekonnt hat. Das war, da haben wir den Moment kreiert, erschaffen, sie in diesen Moment fallen gelassen und ihr diesen Moment nicht genommen, durch zum Beispiel frontales Blitzen oder ein Blitzen, was näher ist. Das ist auch nicht meins. Und das muss man natürlich ein bisschen abwägen. Es gibt nicht das Blitzen, es gibt nicht das Fotografieren bei Available Light oder wie auch immer. Das sind immer so, also zumindest für mich, in meiner Welt, in meinem Melmark, also als Gordon Chamoy, da ist es immer eine Differenzierung, eine Abwägung und es gibt nie eine gleiche Situation. Und das ist, glaube ich, auch, was ich gestern noch angemerkt habe. Ich versuche, das Model abzuholen, dass sie sich wohlfühlt. Sie, ihn, was auch immer. Wenn ich zu einem Shooting gehe, dann vor allem, also nicht vor allem, sondern definitiv bei fremden Menschen, dann komme ich da nicht mit meinem Equipment, sondern ich komme erstmal an und unterhalte mich mit ihnen. Bringe ihn oder sie in eine Komfortzone. Wenn sie angelt oder er angelt, dann frage ich, was sind so die Fische, die du angelst oder sowas in der Art. Und nicht über Fotografie irgendwie, das verunsichert. Und das ist für mich wichtig. Also, dass ich versuche, den Menschen quasi so weit ernst zu nehmen und ihn abzuholen, um stimmungsvollere Fotos zu machen. Und da gebe ich dir vollkommen recht, würde mich auch dieses übermäßige Blitzen stören und dann würde ich einfach eine Situation kreieren.
Und bis jetzt bin ich, Ausnahme, Gewerbe läuft und irgendwer bestellt was, nicht in der Lage, was anderes zu fotografieren. Also ich bin quasi auf den anderen Augen relativ blind oder zumindest nicht begeistert. Ich hatte ein Riesenglück, weil wir, kann man kurz erzählen, die Christina, die ihr Hörerinnen und Hörer vielleicht auch schon bei mir im Portfolio gesehen habt, kannte ich schon, die hat aber zwei Freunde mitgebracht und die kannte ich noch nicht. Und ich hatte das große Glück, dass das extrem gematcht hat und wir eine gute Zeit hatten und ich eine Faszination gefunden habe. Aber es hätte natürlich auch voll in die Hose gehen können, wenn jetzt jemand kommt, der mich, also ich kann nicht jeden fotografieren. Das ist total krass und das heißt, den Modus, in dem du mir quasi gerade beigepflichtet hast, in dem wir in einem Boot sitzen, den feiern wir ähnlich, ich kann keinen anderen. Das ist das Problem dabei. Wir müssen übrigens langsam gucken, der Michael schläft gerade ein.
Ich wollte nur noch mal kurz zu dem Anfang dieses Themas zurückkommen, damit wir es dann am Ende irgendwie auch abschließen können. Wir haben ja von dem Menschen gesprochen, der sich vielleicht in jungen, wenn auch in älteren Jahren die erste Kamera kauft und versucht, fotografieren zu lernen und irgendwie mit Licht umzugehen und so weiter. Und wenn ich jetzt sage, ich meine irgendwie kacke Licht, ja, gestern in diesem Studio, das war ein, ich glaube, 400 Quadratmeter Studio oder sowas mit riesigen Lichtern und abgesehen von der hinterletzten Ecke war da nirgendwo Scheißlicht. Ja, das waren riesige Fenster und wenn Falk da mit Nora irgendwo auf der Treppe da Fotos gemacht hat, dann ist das vielleicht lichtmäßig nicht ganz so optimal wie am Fenster. Gut, okay, das sei mal dahingestellt, aber okay, aber ist natürlich ganz klar, es gibt Situationen, da nimmst du die ISO, die du brauchst, weil du das Ding anders nicht einfangen kannst. Das ist zum Beispiel bei Reportage so 100%. Ich habe eben gerade Fotos gemacht, Falk hat das gesagt, von Matthias mit dem Mikro. Und wir sitzen jetzt nur mal hier und ich habe keinen Blitz dabei. Ja, bevor ich jetzt kein Foto habe, mache ich das eben mit ISO 6.4. Das ist doch völlig klar. Aber diese Faszination, die man gerade jemandem, der gerade anfängt, wo man bei dem was auslöst, so wie Falk gerne sagt, reiß mal die Blende bei einem 50er auf 1.8, da ist erstmal jeder begeistert und dann kann es weitergehen. Dann kann man lernen, die Blende zuzumachen. So sag ich, und ich mach das gleich mal, das im Vergleich, dann können wir die zwei Fotos vielleicht drunter packen. Ich mach gleich mal ein Foto vom Michael, so wie er hier sitzt, und danach gehen wir drüber zu diesem Kühlschrank, wo ein Neonlicht an ist. Ich mach mal an beiden Situationen ein Foto, das kostet uns 10 Schritte und das wird ein Wow sein, weil das zweite Foto, der, na okay, ob es gut ist, weiß ich nicht, aber im Vergleich zum ersten auf jeden Fall der übelste Shit sein wird. Obwohl das der gleiche Michael ist, die gleiche Kamera und die gleiche Blende. Wir haben uns nur mal darüber bewegt. Und das ist das, wo man, glaube ich, den Anfänger irgendwie nochmal catchen kann. Und dass das in bestimmten Situationen nur mit hoher ISO geht und wenn man abliefern muss und bezahlt wird, natürlich nimmt man dann fürs Model die Blitz. Das ist alles ganz klar, aber wir hatten ja diesen Anfänger, der irgendwie gerade erst gelernt hat, damit überhaupt irgendwas zu machen, ne?
Ja, und was der dann hoffentlich noch viel mehr lernt, als ob die ISO auf 800 oder 6400 steht, ist, dass nicht wichtig ist, wie viel Licht da ist in diesem Moment, ne? Denn es könnte auch eine sehr dunkle Leuchtstoffröhre sein, sondern eher so das Thema Licht sehen, Richtung, weich, hart und so weiter. Aber ich würde vorschlagen, wenn das für euch drei in Ordnung ist, dass wir an dieser Stelle das Mikrofon noch für ein letztes Schlusswort in die Runde schicken. In dem Sinne würde ich euch allen schon mal danken fürs Zuhören dieses wilden und bisher einzigartigen Experiments. Aber vielleicht wiederholen wir das ja beim nächsten Treffen der Edeka Connection nochmal. Bleibt alle gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Nee, falls zum Schluss.
Tja, ich glaube, Falk hat irgendwie auch eröffnet, ne? Auch wenn wir das sowohl bei Fotografie tut gut, als auch irgendwie bei Momente deiner Geschichte ausstrahlen, am besten einfach bei beiden Plattformen anhören, ja, zweimal anhören. Ich fand's mega spannend, cooles Ding, ich würde das gerne irgendwann mal wiederholen, war thematisch bisschen gesprungen, aber ich glaube auch nicht random irgendwie alle möglichen Themen, sondern wir hatten schon so die klaren Richtungen irgendwie. Und hat mir mega Spaß gemacht. Ich hoffe, du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, konntest irgendwas davon mitnehmen. Und wenn du so ein junger oder eine junge Fotografin bist, gerne bei irgendjemandem von uns melden. Und vielleicht kann man das irgendwie auch mal mit einbauen in eine Folge. Das wäre ja auch mal spannend, mal so jemand Jungen als Gast zu haben mit diesem Thema auch. Ne? So, ich wünsche euch was. Danke.
Ja, mir bleibt auch Danke zu sagen. Da ich ja beim Podcast habe, richte ich mich einfach hier an meine Leute, die mir gegenüber sitzen. Danke euch für dieses geile Wochenende. Wir hatten intensive Diskussionen, wir hatten heiße Diskussionen, nicht immer mit der Fotografie zu tun. Für mich Horizont erweiternd, definitiv, hat mich weitergebracht in jeglicher Hinsicht. Ich habe es genossen, deswegen danke dafür. Wirklich vom tiefsten Herzen, irgendwie from the bottom of my heart, wie man so schon sagt, danke ich euch. Und ich möchte das auf jeden Fall wiederholen. Wir müssen auch kein Studio nochmal mieten, wir können auch gerne irgendwie Freiluftfotografie irgendwie, da kommen wir gar nicht in die Verlegenheit, irgendwie jetzt groß Blitzer mitzuschleppen oder sonst irgendetwas. Meinetwegen im Herbst, geile Stimmung, Park, irgendwie sowas, jeder eine Kamera, ein Objektiv irgendwie und dann geht's los. Ich wäre auf jeden Fall dabei und ja, Dankeschön.
Ich finde es hart charmant, dass der Matthias sich schon verabschiedet, wir sind morgen mal frühstücken, also kommst du mit?
Nee, ich habe mich von den Hörern verabschiedet.
Okay. Was ich total spannend finde, ich habe immer bis jetzt große Angst vor solchen random, wir reden im Kreis Geschichten gehabt. Bis jetzt hat aber jeder sich bedankt und gesagt, mach mal mehr davon, weil, was heißt jeder? Nein, viele. Und ich habe gelernt, für viele Menschen ist es schön, einfach mal sich dazu zu setzen. Deswegen habe ich gerade gute Hoffnung dafür irgendwie. Und ja, das war jetzt im Prinzip auch eine Abhandlung von unserem Wochenende. Wir haben genauso oder ähnlich diskutiert und sind genauso in den Themen gesprungen und wir sind alle todmüde, weil wir nah an der Epilepsie sind, weil wir einfach so sehr online sein müssen, um uns überhaupt zuzuhören, zu verstehen, wo kommt der andere her, irgendwo war noch ein Faden, das und roter Faden, der ist durchgerissen, verdammt nochmal. Also das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Wochenende. Danke euch fürs Zuhören, wir sind jetzt bei.
Der Opfer kann ich sehen.
Kann ich nicht sehen. Wir haben auf jeden Fall schon ziemlich lange aufgenommen und schön, dass wir jetzt zusammensitzen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit da draußen und hört mal rein bei Momente deiner Geschichte. Sucht mal den Matthias Jedrusik. Nennt ihr nicht Matze, da muss der irgendwie, ist er traurig irgendwie. Ja, und sagt ihm mal, wie alt er aussieht. Er glaubt immer, er sei zu alt für diese Welt. Und ich finde das nicht. Michael, du stehst ab. Eine schöne Zeit euch.
Ich habe zwar schon abgeschlossen, aber jetzt schließt du einfach nochmal zusammen ab. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao. Ciao.
Jetzt winke ich auf den Mikrofon.
Zeig nicht von meinem. Der synästhetische Podcast.